dedicated to all the ravers in the nation.
Willkommen zur 52. Folge Expertengespräche, dem nicht depressiven Podcast für alle.
Für alle,
die Fragen haben, für alle, die wissenshungrig sind, die Langeweile haben, die Belustigung brauchen. Ja, für alle. Herzlich willkommen. Aus der Leitung, in der Leitung haben wir natürlich heute, wer hätte es anders geglaubt, Robert, hallo.
Guten Tag.
Und Carsten, auch in der Leitung.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, Mensch, klasse. Sind wir alle wieder zusammen. Schön ist es.
Zusammen und doch nicht zusammen.
Ja. Die Zuschauer und Zuschauerinnen wissen natürlich nicht, wie lange es gebraucht hat, bis wir wieder zusammenkommen konnten heute. Aber das ist ja auch unwichtig. Aber und an wem es lag. Ich denke immer, ich bin total cool. Und weiß
ja
alles.
Stimmt ja.
Und weiß alles über, wie kann ich meine Technik zusammenhalten und denke immer, ey, der Robert denkt bestimmt auch, ich bin gar nicht so eine Doofe. Aber dann scheitert es doch wieder an meiner Technik und meinen Verbindungen. Aber ich habe mir schnell. Egal, wovon ich rede, ist, dass wir etwas länger gebraucht haben, um diese Verbindung herzustellen, denn wir sind immer noch in den Zeiten, in denen man sich nicht unbedingt begegnen sollte. Und wir nutzen unser Expertenwissen über moderne Technologien, dass wir eben trotzdem zusammen sind. Aber nur mit Strom. Ist doch Strom, oder?
Nicht so wie sonst.
Was uns so zusammenhält.
Sonst machen wir das ja komplett ohne Strom.
Aber da ist der Strom. Strom ist nicht das, was uns zusammenschaltet, sondern da sitzen wir in einem Raum. Und das tun wir jetzt nicht und das haben wir letztes Mal auch nicht gemacht. Aber keiner merkt es, weil wir so coole Audio-Setups jetzt haben.
Ja,
danke, Robert.
Die Leute denken, wir sitzen zusammen. Tja, wie geht's euch denn? Alles schön? Robert?
Diese moderne Technik. Ja, doch, eigentlich schon. Ich meine, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal geduscht?
Oh, warte mal. Oh, das ist tatsächlich erst vorgestern. Also schon, also gestern nicht, heute noch nicht.
Heute noch
nicht. Ist schon krass.
Ja,
ich möchte aber gerne dazu sagen,
auch ein Grund,
Archive,
warum wir ja nicht
zusammen sitzen.
Es ist Wochenende. Es ist immer noch Lockdown, Quarantäne. Bitte bleibt alle so gut, es geht zu Hause Zeit. Da spart man halt gern mal auch ein bisschen Wasser.
Ach, das ist deine Entschuldigung, ja?
Also morgen gehe ich wieder in die Arbeit und da werde ich natürlich frisch geduscht erscheinen.
Also du musst morgen direkt auch hin, ja? Also du kannst nicht Homeoffice machen.
Ja, ich versuche das hier und da. Also es gelingt dann auch, aber es gibt eben einfach auch Termine und Sachen und Dinge, die man nicht machen kann. Remote zum Beispiel Filme schneiden.
Also naja, das ginge Videos schon, ne? Du musst halt bloß das runterladen, wieder hochladen, das ist immer ein bisschen schwierig.
Ja, ich bin ja nicht, wir haben ja super geile professionelle Menschen bei uns im
nicht.
Haus.
Ja,
genau, ich kann da die
du
drei
lässt schneiden.
Ja, genau. Das ist ja ein eigenständiger, sehr zu beachtender Beruf. Der
naja,
Cutter.
Sehr zu beachtend.
Absolut, das sind Künstler. Entschuldige mal, und Künstlerin.
Das bisschen Schnipseln da, eine Blende rein, fertig.
Nee. Also das bisschen Schnipseln, das kann ich auch, ne? Premiere auf, hier
genau.
Timeline rein und dann klick, klick.
Kreuzblende, fertig. Weiß abblenden, schwarz aufblenden. Kann doch nicht so schwer sein. Was dauert denn da so lange?
Da gibt es auch voreingestellte Effekte,
genau,
die man nutzen kann. Und dann scheitern die meisten Leute ja an der Art und Weise, wie sie das Video rausrechnen. Oh, scheiße, muss hier ganz viele Sachen anklicken. H264,
genau.
ProRes, HiRes und weiß ich nicht was.
DVD-Qualität reicht.
DVD-Qualität direkt brennen,
genau,
auf dem Nero Burning rum. Aber das gibt es, und das, um diese Sachen, die wir da machen, besonders hübsch schneiden zu lassen, vor allem schnell und geil, da habe ich professionelles Personal. Und ja, da muss man zum
aber
Beispiel daneben
schneiden.
Sitzen.
Ich habe ja, man hat ja immer so Ziele, ne, im Leben, auf die man so hinarbeitet oder
was?
Kurzfristig sich drauf freut, so ein Urlaub, der dann irgendwann ansteht, vielleicht, wenn man
ja,
so fahren kann oder so. Ja. Bei mir ist es jetzt in 2 Wochen mein Friseurtermin. Ne?
Du hast einen Friseurtermin?
Ey, ich kann Friseurtermine besorgen.
Ich habe keinen Bock.
Ich habe auch schon überlegt, ob ich morgen mal anrufe bei meinem Friseur. Ich habe ja einen sehr guten Draht zu dem. Ich habe ja vielleicht hier das eine oder andere Mal in Folge 3 bis 25 schon mal erzählt, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Friseur habe, seitdem ich 12 bin oder so zu ihm gehe. Und habe auch schon überlegt, ob ich dieses sehr gute Verhältnis einmal ausnutze und ihn dann anrufe und sage, komm hier unter der Hand, machst du mal einen Termin.
Vorzugstermin oder wie?
Ja, irgendwie so unterhalten, Freunden und ich weiß nicht, aber ich habe auch so ein dringendes Bedürfnis. Siehst du, also wie ist das, Carsten? Hast du so, riecht, also siehst du wirklich so aus,
riechst
wie du
so,
dich schon seit...
Riechst du so, wie du aussiehst? Riechst du so, wie du
fühlst? Nee, aber hast du wirklich, bist du, ist deine deine Frisur in einem Zustand, in dem der so, der du sie noch lange nicht mehr gesehen hast, so wann das letzte Mal so viel Haare auf dem Kopf hattest, oder ist es eigentlich nur ein bisschen länger?
Carsten hat jetzt so Dreadlocks.
Ja. die Haare hängen mir tatsächlich teilweise in die Augen schon, ne?
Das, und das sind nicht die vom Kopf, kurz, komischerweise. Ja.
Also es ist unangenehm langsam, ja. Ich wäre eigentlich so kurz bevor wir nicht mehr raus durften und die Friseure dann geschlossen hatten, wäre ich mal wieder dran gewesen. So viel dazu.
Ah,
jetzt irgendwie, normalerweise gehe ich alle 6 bis 8 Wochen zum Friseur und das ist jetzt irgendwie 8 Wochen her, wie gesagt. Und da wäre ich dran gewesen.
Ja. Ich wäre also, im Februar dran gewesen.
Und oder ja, aber da kommst du nicht wieder, so auf die Idee und denkst so, Mensch, ach, das sieht aber eigentlich auch klasse aus oder man macht mal hier was anderes, ein Undercut oder ein Zöpfchen oder ein so. Nee?
Heißt das nicht Uppercut?
Ich sehe doch nicht, wie das heißt. Ist Undercut ist doch dieses, wo du an der Seite da was wegrasieren tust?
Und also ich habe jetzt auf jeden Fall, es gibt jetzt Möglichkeiten, man kann jetzt mal was probieren, so mal ein bisschen Schliff hier, ein bisschen länger lassen,
du hast schon recht. Jetzt ist Material da.
Ja,
genau, jetzt kannst du sagen, Mensch,
jetzt kann man noch viel besser sehen, wo vielleicht mal ein bisschen Farbe rein könnte. Ja, ich habe ich habe angerufen bei meiner Friseurin und die meinte so, ja, ich freue mich ja auch, dass es jetzt wieder losgeht, immer nur Homeoffice ist ja auch nichts. Und da dachte ich so, ach, was, sie hat Homeoffice gemacht? Ist denn das erlaubt? Da hätte ich ja viel früher schon mal.
Das sind diese Underground-Friseure-Ringe, ne, von denen ich, die ich immer haben wollte, als es noch nicht wieder, als sie noch nicht wieder offen waren. Hört man immer erst spät von.
Ja, ich habe auch, neulich hat ein Arbeitskollege auch eine neue Frisur, ganz klar. Also man kam ins Büro, sah ihn an, dachte, ah! Und wirklich alle haben so reagiert, so wie, was, wie hast du denn das gemacht? Und so, das war so richtig so, bei Konsten, du kennst du da etwa jemanden? Er so, ja, ich kenne jemanden, der ist zufällig. Aber das war so, wie interessant es war, dass halt diese, dass der so viel Beachtung bekommen hat, weil
aber das war ja auch eigentlich
einfach
erlaubt, ne?
Frisch geschnitten aussieht. Ist ja auch Schwarzarbeit in den meisten Fällen, ne?
Also jetzt unabhängig davon, ob es als Freundesdienst oder als Schwarzarbeit oder so gemacht wurde, war es ja eigentlich nicht erlaubt. Wenn es nicht quasi im selben Haushalt ist, durftest du auch nicht zu Freunden gehen und dir die Haare schneiden lassen.
Du, also ich hatte mal...
Also nur so als...
Man kann sich auf dem Balkon treffen und Haare schneiden. Habe ich schon mal gehabt.
Aber das ist ja nicht, das ist ja dasselbe, wie, also das ist ja nicht erlaubt.
Ja, das war auch noch bevor Corona da war.
Ach so, ja, ja, dann, da geht das natürlich.
Ja, ich weiß
ja,
auch nicht, ich habe mich auch gefragt...
Wäre es nicht erlaubt gewesen, ja. Ja.
Wie ist das mit so anderen Kosmetikeinrichtungen, sage ich mal? Also zum Beispiel ein Waxing-Studio, Maniküre, Pediküre, Kosmetik im Gesicht, Pickelausdrückstudio und so. Dürfen die denn, fallen die unter dasselbe Ding wie, wie heißen sie, Friseure? Oder ist das eine andere Kategorie?
Tja, da fragst du was.
Also Waxing war auch nicht erlaubt.
Na, aber es ist ja jetzt, wo die Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder aufmachen dürfen, müssten
ja,
wir
stimmt,
doch eigentlich.
Dann ist es eigentlich ein Geschäft bis 800 Quadratmeter.
Müssten doch eigentlich, ne? Hm. Also ich glaube, das ist dasselbe, würde ich jetzt mal einfach sagen. Also wenn
ja,
Friseure wieder aufmachen, ach nee, ja, ich sehe es, ich habe live gegoogelt gerade. Kosmetiker dürfen doch nicht wieder aufmachen.
Das ist doch scheiße.
Ja, toll, denn oben sind die Haare schön. Das ist auch blöd.
Ja, deswegen frage ich ja, ist Waxing Studio jetzt, passt das in dieselbe Kategorie?
Ich vermute mal, dass das Kosmetik
Friseure?
Ist. Ja, du darfst ja halt auch, nur weil das auch Haare sind.
Du darfst ja auch nicht den Bart stutzen lassen beim Friseur ab nächste Woche. Das kann ich euch auch nicht sagen.
Guck mal. Ah, okay. Aber wenn du jetzt überlegst, so ein untenrum Waxing. Ja, da ist die Waxerin oder der Waxer, wie auch immer.
Weiter weg von den Haaren als den Friseur.
Weiter weg auch so mit Speicheltröpfchenübertragungsmäßig, als wenn der Friseur, der die ganze Zeit da an deinem Kopf rumwirbelt und schnibbelt und mit Händen an deinem Kopf und deinem Gesicht ist.
Es sagt ja auch niemand.
Aber auch nicht 1,5 Meter.
Also Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe, mit Ausnahme von Friseuren, bleiben geschlossen, laut.
Das ist aber doch diskriminierend. Wer bestimmt denn das?
Die Bundesregierung.
Denn,
also Bund und Länder.
Aber irgendwann muss ja mal jemand gesagt haben, das ist hier Kategorie Kosmetikstudio und das ist Kategorie Friseur-Dingens. Also warum sind die…
Ich weiß gar nicht, haben die Friseure vielleicht die stärkere Lobby?
Ja, wahrscheinlich, ne? Weil ich habe nämlich neulich auch gelesen, übrigens genau apropos, weil die Tattoo-Leute, die sind natürlich erbost. Und das kann ich auch verstehen. Denn wieso darf ich jetzt nicht zum Tattoo-Laden gehen, wo wirklich alles ständig immer desinfiziert wird und gepierst und hier und also… wo ja eh immer nur eine Person mit einer anderen Person zusammen in einem Raum ist, um diese Körperverschönerung vorzunehmen. Hm. Wieso dürfen die denn das nicht? Aber ein Friseur darf mir an meinem Kopf rumwirbeln und da sind ja meistens noch andere Kunden.
Ich könnte mir vorstellen, aber das ist natürlich etwas, was ich nicht weiß, sondern nur vermute, dass das aus einer Überlegung herauskommt, von wegen, der Grundsatz dieser ganzen Kontaktsperren ist ja, dass so wenig wie möglich Übertragungsfläche geschaffen wird. Ne? Also du sollst dich mit so wenig wie möglich Leuten treffen, was ja auch, wie du ja schon richtig gesagt hast, weiterhin der Fall ist, auch wenn jetzt alle der Meinung sind, wir können jetzt wieder in die Parks und so und die Zoos sind ja auch bald wieder offen, aber es ist ja weiterhin so, dass wir so mit so wenig wie möglich Leuten Kontakt haben sollten. Und ich vermute, dass es daher kommt, dass dann zwischen all diesen Betrieben oder Studios oder wie auch immer man es nennen will, eine Abwägung getroffen wurde, was wichtig ist oder wichtiger ist als andere. Und wahrscheinlich ist es für Bund und Länder, also für die Leute, die das entschieden haben, jetzt erstmal wichtiger, dass so Leute wie Carsten und ich endlich mal wieder die Haare geschnitten bekommen und nicht rumlaufen müssen wie Zottel. Aber ein Tattoo kann gerne noch ein paar Wochen warten.
Ja, das wird es natürlich sein. Also ich habe das eben auch gelesen in einem recht… ja, normal gehalten. Ich wollte jetzt umfangreich sagen, aber so umfangreich war der auch nicht in der Zeit, wo sich eben gerade der Bundesverband der Tattoo-Leute und Piercer und so eben darüber auch so ein bisschen beschwerten, dass es natürlich ärgerlich ist, dass die dürfen und wir nicht. Das geht natürlich auch, das kommt natürlich auch daher, dass sie natürlich Geld verdienen wollen, ne? Das ist ja das erste Problem. Und nicht, weil sie sagen, oh, wir haben so ein Bedürfnis, uns jetzt hier bestechen zu lassen, sondern wir wollen ja unsere Miete zahlen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die möchte ich hier gern teilen, weil wir sind ja Experten und das ist ein schönes, unnützes Wissen. Der Bundesverband der Sonnenstudio-Betreiber.
Das habe ich auch gelesen, aber erzähl mal.
Der heißt ja, wie nennen die sich?
Das habe ich nicht gelesen. Ich habe bloß gelesen, dass die sich beschwert haben sozusagen.
Die haben sich natürlich auch beschwert, das sage ich jetzt nochmal ganz kurz genau, weil die sagen ja auch, Entschuldigung mal, aber hier, wenn ich unter der Sonnenbank liege, da wird bei uns auch alles rundum desinfiziert. Die Personen sind immer alleine und nie mit Menschen in Kontakt in so einer Kabine. Außerdem spendet Vitamin, also so eine Besonnung ja Vitamin D, was halt gut ist für das Immunsystem. Und fördert die Endorphinbildung oder irgendwie so, genau. Was halt gerade, wenn wir depressiv sind und so. Und dieser Berufsverband heißt Besonnung.
Der Bundesfachverband Besonnung, genau, habe ich auch gerade.
Besonnung, fand ich so niedlich. Bundesfachverband Besonnung, ne? Die heißen nicht Solarium UV irgendwas, sondern Besonnung.
Eingetragener Solarium UV.
Das ist ist ein schöner Name, finde ich, für einen Bundesverband. Da denkt man gar nicht an diese krebserregende Superbranche, die kein Mensch braucht, ne? Sondern es ist so nett. Weil ich bin schon der Meinung, dass, und ich bin selber in einer pubertären Zeit gerne ins Sonnenstudio gegangen, vor allem im Winter, und kann durchaus sagen, ja, es macht ein schönes Gefühl, wenn man dann so ein bisschen in eine Art Strandfeeling kurz mal kommt. Aber es ist einfach mal nachweislich gesundheitsschädlich und erst ab 18 und eigentlich Quatsch.
Ich muss da mal was fragen. Ich war ja noch nie in meinem Leben in einem
Solarium. Ich auch nicht.
Ach so, ja, interessant.
Warst du schon mal, Anja?
Ja, wie gesagt, ich hatte eine Phase, in der bin ich da gerne einmal die Woche hingegangen.
Und du meintest ja gerade Strandfeeling. Hm? Jetzt liegt man ja bei so einem Solarium in einer doch relativ merkbar summenden Röhre auf Glas. Soweit ich das weiß.
Ganz warm ist das.
Was genau Hautkontakt auch warm ist. Wie kommt da jetzt genau Strandfeeling auf?
Das ist wirklich einfach diese Temperatur, die man da hat. Und um einen herum ist es so wohlig warm und man kann ja so Kopfhörer. Das ist eigentlich meistens gibt es so Musik da.
Ja, gut, aber mit der Argumentation kann ich mich im Sommer auch auf den Balkon setzen mit meinem Walkman. Habe ich auch Strandfeeling.
Ja, du hast einen Balkon, ich habe keinen. Ja, genau, du kannst auch dasselbe, aber du hast auch gleichzeitig so dieses, weil man halt, genau, man hat halt nichts an und das ist deswegen eher so, und das hat man ja meistens im Freibad oder im Strand oder in Urlaubssituationen in der Nähe vom Wasser Und deswegen ist das für mich so, fand ich das schon immer, gerade in so richtig ekligen, dunklen Wintermonaten bin ich sehr gerne ins Solarium gegangen. Nur so 10 Minuten.
Ich war auch noch nie in so einem Sonnenstudio, aber für mich, ich glaube, es wird sich genauso nach Strandfeeling anfühlen wie so eine MRT-Röhre.
Nur, dass die nicht so warm ist.
Aber komische Geräusche. Gut, da bist du drin, weil du gecheckt wirst, ob irgendwas blöd ist oder so, vielleicht krank. Und beim Solarium kommst du raus und bist im Idealfall irgendwie.
Na, im Solarium holst du dir das, was du dann im MRT checken lassen
musst. Ja. Ja, genau. Also im Solarium ist halt, man kommt dann raus und riecht immer ein bisschen komisch. Also man merkt richtig, ja, dass auch die Haut so eine verbrannt. Und MRT habe ich ja immer die Vorstellung, ich bin in so einem richtig krassen 90er Jahre Underground Techno-Club. Da denke ich mir immer so,
Moment, in welcher MRT so bist du denn?
Stimmt, so ungefähr macht das ja. Und dann liege ich da immer und denke mir immer so, oh krass, und jetzt bist du hier voll in der krassen Tresorparty irgendwann in den 90ern. Ja. Das ist meine Assoziation zum MRT.
Warst du schon mal im MRT? Ich habe noch.
Ja.
Ja? Musste ich zum Glück auch noch nie.
War auch nicht geil. Also da gibt's offene MRT. Als ich das allererste Mal, da habe ich da auch extra geschaut, dass es so eine Röhre ist, die, falls ich Platzangst habe, man weiß ja nicht, ne? Und das war dann auch irgendwie alles unangenehm für mich, fand ich. Also ich fand es gar nicht schön beim ersten Mal. Und dann irgendwann, ja, dann baut man sich halt so Sachen, ne, wie Techno-Club oder
bist
so.
Eigentlich,
und dann
geht das, bist eigentlich gerade in einem Tresor, auf einer Tresorparty.
Ja, und es ist auch nicht schlimm, es tut halt ja null weh. Man liegt dann da ganz ruhig und macht die Äuglein zu und denkt sich seinen Teil und versucht einfach sich gar nicht zu bewegen. Das Schlimmste ist eigentlich diese Kontrastmittelflüssigkeit, die man dann irgendwann zwischendurch so reingepumpt kriegt. Und
was ja auch wie im Tresor damals ist.
Kontrastmittel ist aber eher, ist doch beim CT, oder? Ist es auch beim MRT?
Das kriegt man auch beim MRT, zumindest wenn man Kopf machen lässt.
Ach so.
Und ich glaube auch, als ich mal was mit dem Rücken hatte, ich hatte ja mal einen Bandscheibenvorfall, habe ich sicherlich hier auch in Folge 27 oder so erwähnt. Oh, das war eine schlimme Zeit und diesen Bandscheibenvorfall.
Das ist, als du auf dem Bau ausgeholfen hattest, Mann.
Ja, genau.
Kurz nachdem sie da im Altbau die ganzen Zimmer renoviert hat.
Tapeten.
Genau, Tapeten. Musste zum MRT und danach zum, wie hieß dieses Brandschutzmittel, was sie da verbaut haben, immer in den alten.
Asbest?
Asbestuntersuchung, genau.
Ja.
Anja hat ja schon alles gemacht.
Ich habe alles schon gemacht und habe auch alle Krankheiten schon durch, ja. Deswegen kenne ich mich da aus. Nee, und deswegen ist MRT jetzt, es ist wie wenn Blut abnehmen, fand ich auch immer ganz schlimm. Irgendwann gewöhnst du dich halt dran. Ne? Quarantäne fand ich auch mal blöd, jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt.
Ja, es ist relativ.
Das Wetter wird immer schöner.
Ist erstaunlich, ne, wie schnell man sich an solche Sachen gewöhnen kann. Also ich habe auch, es ging relativ schnell so, dass den jetzigen Zustand als so the new normal zu anzuerkennen. Also es ist jetzt halt so. Also sagen wir mal so, mich findet da nicht so schnell vor der Volksbühne und gegen Masken demonstrieren.
Ja, du bist lange.
Bei mir müssen morgen 50% meiner Kinder müssen morgen wieder zur Schule. Da bin ich auch mal gespannt.
Aber wie, ist das, ach so, ist die Schule jetzt generell oder ist das eine Abschlussklasse?
Das ist eine Abschlussklasse, 6. Klasse.
Das zählt auch als
Abschlussklasse. Hatte ich in der letzten Woche, in der letzten Sendung schon mal kurz angesprochen. Eigentlich gerade bei meinem Großen gar nicht so wichtig mehr, jetzt da irgendwie meiner Meinung nach da zur Schule zu gehen, weil die Zensuren oder die Leistung musste er schon bringen und nachweisen, mit der er sich praktisch auf der weiterführenden Schule dann beworben hat. Mhm. Spannender wäre es jetzt eher für die eigentlich Fünftklässler, wo es drauf ankommt, was da eben am Ende auf dem Zeugnis steht, weil das eben das Zeugnis ist, wie gesagt, was sie dann vorweisen müssen für die weiterführende Schule.
Na, aber kann das jetzt in den, wie viele Wochen sind es noch bis zum Sommerferien? 6, oder?
Weniger sogar schon, glaube ich, ja. Also er
kann man da noch jetzt so viel rausreißen? Also jetzt nicht, dass es.
Ich meine nicht, also vielleicht mehr als im Homeschooling irgendwie jetzt zensurentechnisch, aber so richtig viel passieren wird da wahrscheinlich.
Gab es denn während der Homeschooling-Zeit, die ja jetzt zumindest für deinen Großen zu Ende ist, gab es da Zensuren? Also gab es da irgendwelche Tests?
Da gab es jetzt auch Zensuren, ja. Also sie sollen Aufgaben auf einer Lernplattform einstellen. Unter anderem mussten wir auch Vorträge abfilmen und als Video hochladen, die dann bewertet worden sind. So eine Geschichten halt. Mhm. Aber das ist halt, kannst du nicht genauso bewerten wie den Schulunterricht und die dort erbrachte Leistung. Also ja, ist schwer.
In der Tat, ja.
Und wie ist das? Gibt's da jetzt so ein ne, ich muss wieder, ich darf wieder in die Schule oder eben andersrum, du musst wieder hin oder so. Gibt's da jetzt so zwischen,
zu Hause?
So zwischen dem anderen 50% irgendwie so ein Konflikt?
Ja, also so kurz kam das schon mal hoch. Also der Große, der freut sich einerseits, denke ich mal, so ein bisschen auch, dass er wieder mal da irgendwie seine Freunde
seine
sehen
Homies.
Kann. Wobei sie ja seine Homies, seine Bros und weiß ich nicht. Aber andererseits, sie dürfen ja sich nicht mal die Hand geben oder geschweige denn natürlich auch nicht um den Hals fallen, wenn sie sich wiedersehen.
Ja.
Oh.
Was ja aber, wenn man so auf Twitter rumliest so ein bisschen,
ja,
sagen wir mal, jetzt nicht überall so ernsthaft eingehalten wird.
Ja.
Was ja auch
was? Da haben sich Leute umarmt bei Twitter? Wie?
Nee, aber also es gibt ja mehrere Leute, deren Kinder jetzt wieder in die Schule gehen, also unter anderem auch halt wegen irgendwelchen Abi-Prüfungen und bla, ne, was ja auch alles fraglich ist, sag ich mal.
Ja.
Da wurde dann halt schon öfter Beobachtungen mal auf Twitter geteilt, so von wegen hier die Mädchen und Jungs kommen wieder zusammen nach Wochen und die ersten drei fallen sich um den Hals und der vierte steht ein bisschen betroffen daneben, weil er nicht genau weiß, was jetzt richtig ist in dem Moment und so.
Ja, nicht, dass du dann uncool bist.
Genau,
oh Gott,
genau.
Scheiße, guck mal, der Spießer, dann kommst du nicht gut an.
Und ich glaube halt
das
auch,
ist schwierig.
Ich glaube halt auch, dass das extrem schwierig ist bis zu, sagen wir mal, keine Ahnung, Gymnasiumalter, das Schülern zu vermitteln, diese in Anführungsstrichen Regeln für Abstand halten und so und vielleicht sogar Maske tragen und so, das ist halt, es ist jetzt auch gar nicht böse gemeint gegenüber Kindern, aber das ist halt schwierig, weil die machen halt an, also die sehen das vielleicht gar nicht so als Risiko an und sich nicht irgendwie umarmen zu dürfen und eine Maske tragen zu müssen im Zweifel ist, glaube ich, schon auch ein krasser Einschnitt in so einen Schulalltag.
Ja, das ist also noch das nächste Ding. Wahrscheinlich dissen sie sich dann gegenseitig, wer die coolere Maske hat, die zu Hause genäht worden ist.
Ja gut,
ist.
Da hätte man ja dann wenigstens eine Beschäftigung mit dem Thema.
Also ich glaube auch, erstmal Pubertät ist natürlich eine Sturm- und Drangphase. Du fühlst dich unverwundbar. Also Entschuldigung, wieso soll ich jetzt hier und dann sonst ist für mich so ein Schnuppen und dann bin ich fertig. Und dann gibt's ein paar klügere, weniger sturm- und drängerische Halbstarke in der Pubertät, auch schon auch in der Schule, die dann auch sagen, naja, ich glaube, ich habe mich damit mal beschäftigt, ich glaube, ich trage mal so eine Maske.
Die dann aber ja trotzdem zu den Coolen gehören wollen irgendwann. Ne?
Ja, und dann aber der Konflikt, aber das sind, ich kann mir schon vorstellen, also ich wäre wahrscheinlich auch so jemand gewesen, ich hätte auch das mich der Masse dann wahrscheinlich angepasst oder so und man… Ja, weiß ich nicht.
Wie ist das in der Schule von deinem großen Kassen? Gibt's da Maskenpflicht oder ist das irgendwie
Distanzregeln? Generell wird da Masken sowohl als auch. Also sie sind jetzt die Klassen werden aufgeteilt in zwei Gruppen. Die sind jetzt irgendwie morgen Vormittag für drei Zeitstunden, muss ja hin zur Schule, sind 11 Kinder. Und im Anschluss kommt der zweite Teil der Klasse, die anderen 11 oder 12 Kinder, die dann nochmal 3 Stunden dranhängen müssen. Zwischendurch gibt's irgendwie 5 Minuten Pausen. Eigentlich sieht der Lehrplan auch vor, dass irgendwie, keine Ahnung, um 11.05 Uhr wäre der Unterricht dann zu Ende nach 3 Stunden und dann hätten sie eine halbe Stunde Hofpause, was ich mir auch total spannend vorstelle, dann wenn man irgendwie so alle 1,5 Meter voneinander entfernt stehen sollen. Klappt bestimmt super. Dann wäre
getrennt
toben. Dann wäre irgendwie Mittag. Aber wahrscheinlich wird er schon vorher nach Hause gehen wieder. Mhm. Weil es macht keinen Sinn, dann eine halbe Stunde irgendwie die Pause und dann kommt erst die die Versorgung und dann dürfen sie nach Hause gehen. Das ist Unsinn. Ich bin mal gespannt. Morgen geht's erstmal los mit einer Stunde Einweisung, was alles zu beachten ist, wie oft die Hände gewaschen werden und wie die Abstandsregeln sind. Hm. Kann ich beim nächsten Mal dann genauer erzählen, ob es dann so ist. Also es soll welche geben, Abstandsregeln, die Masken werden zumindest in den Pausen auch getragen werden müssen.
Werden die gestellt oder müssen sie die mitbringen, die Masken?
Müssen sie mitbringen. Also zumindest wurde uns nicht mitgeteilt, dass es welche geben wird. Genau, und in den Klassenräumen selber, wenn die dann alle ihren Platz eingenommen haben, sollte es eigentlich so sein, dass die alle mindestens 1,5 Meter auseinandersitzen. Also ich gehe nicht davon aus, dass er dann die gesamten 3 Stunden da die Maske tragen muss. Aber kann ich beim nächsten Mal erzählen.
Mhm. Bin gespannt. Habt ihr dieses Rezo-Video gesehen?
Nee.
Rezo, ich weiß gar nicht, ja.
Rezo.
Ich bin ein alter Mann, ich darf den Rezo aussprechen.
Ach so, okay.
Ich sag's ja, wen wollte er denn zerstören?
Wen hat er zerstört?
Nee, diesmal nicht, aber da hat er tatsächlich ein bisschen über dieses Schulöffnen wieder gesprochen. Mhm. In seiner relativ starken Art und Weise, also ne, stark im Sinne von sehr aggressiven, klingt so negativ, aber so wesselt, also er hält das alles für Unsinn, die Schulen jetzt wieder zu öffnen, also rein vom schulischen Aspekt her. weil ja die, die das betrifft, also hast du ja selber auch gerade schon angedeutet, also das war ja die ersten, die mussten wieder, waren ja so Abiturjahrgänge oder Abschlussjahrgänge, ne? So mittlere Reife, ich weiß, gibt's das noch, 10. Klasse, heißt das noch mittlere Reife?
Ja, alle die jetzt kurz vorm Abschluss
stehen. Genau, also die mussten ja teilweise wieder, also außer in den Bundesländern, wo das Abitur schon durch ist, die schriftlichen Prüfungen. Und dann hat er halt auch gesagt, was ja auch komplett richtig ist, dass das eigentlich Blödsinn ist oder Bullshit oder wie auch immer er das genannt hat, weil halt der Großteil der Abiturnote ja aus den Leistungen des Jahres besteht oder der 2 Jahre davor und also die Abiturprüfung selber gar nicht so ein großer Teil ist, die man, also man hätte die auch einfach weglassen können und sagen können, okay, ihr habt eure Abiturnote, ist jetzt einfach die Durchschnittsnote aus den betreffenden Semestern davor. Und einfach das Risiko, wo ich mich auch anschließen würde tatsächlich, nach allem, was ich gelesen habe, einfach zu groß ist für eben eine Bevölkerungsgruppe, die es vielleicht nicht so ernst nimmt mit den Beschränkungen, denen sie da unterliegt. Also wie gesagt, bei Abiturienten und so ein bisschen älteren Schülern kann man das vielleicht noch verargumentieren und sagen, okay, die müssen sich dann halt jetzt mal zusammenreißen, aber selbst da wissen wir ja, wie wir alle waren, auch in dem Alter, im Abituralter waren wir jetzt nicht die Vernünftigsten auf der Welt.
Ja, ist es nicht sogar so, dass irgendwie ein Studentenverband oder so, auf jeden Fall irgendwie, oder eine Bundesschülervertretung oder so, die den Rücktritt der Bildungsministerin gefordert hat? Da habe ich schon was gelesen. Nur das Headline, eine Headline, wie man heutzutage News konsumiert, ja, ist ja immer nur Headline, Headline.
Genau.
Und da hieß es irgendwie hier, ich glaube, es waren Studentenvertreter, die gesagt haben, die muss weg, die spinnt wohl, was denkt die sich da eigentlich aus?
Boah, dann kam ja erstmal alles.
Also da kommt ja viel Kritik gerade aus allen Richtungen.
Ja. Also ich meine, ich habe da auch so ein bisschen, ich meine, Carsten, da bist du ja auch eher der Betroffene. Also ich verstehe natürlich alle Eltern, denen es langsam zu viel wird mit dem Homeschooling. Also das halt ist ja auch vollkommen richtig.
Gott, das muss die Hölle sein, Entschuldigung, aber das finde ich so schrecklich vor. Boah. Ja, Entschuldigung.
Ja, nee, aber ist genauso sehe ich es auch. Also es ist irgendwie, wenn man sich überlegt, ne, selbst wenn man, also sagen wir mal, Kinder im Schulalter, den man jetzt also, die man unterstützen soll während des Homeschoolings, und man hat ja selber meistens noch einen Job, den man dann entweder im Homeoffice macht gerade oder halt irgendwie so wie Anja ab und zu mal ins Büro möchte. Oder halt Kinder, die noch nicht im Schulalter sind, die man also dann quasi, wo man dann selber Kita-Ersatz neben Homeoffice sein muss, also sprich also die Bespaßung übernehmen muss für das, wofür man sonst eigentlich die Kita hat. Und ich verstehe jeden, der da sagt, das ist mir jetzt einfach zu viel, mach die Scheiße wieder auf. Ich brauche hier Kinderbetreuung, ne? Also ist halt komplett klar und verständlich, nur aus medizinischer Sicht, glaube ich, noch nicht angebracht. Also sowohl das eine als auch das andere aus meiner Sicht, sage ich mal. Nicht, dass meine jetzt die medizinische Sicht ist, aber die nach allem, was ich gelesen habe, finde ich es zu früh. Aber das crasht halt total mit dem Bedürfnis aller Eltern, seien sie alleinstehend oder halt zu zweit oder zu dritt, je nachdem, zu fünft. gibt ja so Patchwork-Familien, die jetzt sagen, mir wird das zu viel einfach, was ich komplett nachvollziehen kann.
Du willst jetzt von mir wissen, ob es mir zu viel wird, oder?
Also das war natürlich die implizite Frage, wenn du sagst, wenn du das jetzt hier so öffentlich nicht zugeben willst. Nein, Quatsch.
Wir haben uns ganz gut arrangiert. Jetzt hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon erzählt, natürlich sowieso sind wir in der komfortablen Lage, dass die Kinder halt jetzt so gerade alterstechnisch weit genug sind, um das alles zu verstehen, selbstständig genug zu sein, ihre Aufgaben auch weitestgehend irgendwie, die sie dann so haben, die auch nicht weniger werden oder geworden sind jetzt im Homeschooling, die auch selber zu erledigen. Die Kleine hat natürlich noch mehr Fragen als der Große irgendwie, wo man zwischendurch helfen muss. Das heißt, ich komme halt hier, ich arbeite halt auch im Homeoffice nicht auf diese 100%ige Leistung in Anführungsstrichen, die ich im Büro dann irgendwie machen würde oder haben würde. Andererseits, also was halt wirklich, und das merkst du den Kindern langsam an, wirklich Mist ist oder schade ist, dass die Gleichaltrige halt natürlich total vermissen.
Ihresgleichen.
Ihresgleichen haben sie, aber eben nicht Gleichaltrige.
Ja.
und das ist halt gerade bei noch kleineren Kindern, also wenn man jetzt so Kindergartenkinder zu Hause hat oder weiß nicht, glaube ich, auch gar nicht zu vernachlässigen oder zu verachten. Also was da halt irgendwie verloren geht an sozialer
Bindung.
Also die brauchen sich Bindung, genau, die brauchen ja die Bindung irgendwie, um auch irgendwie miteinander, wenn das fehlt, das kann irgendwie auf Dauer wirklich dann irgendwie unangenehm werden, gefühlt. Ja. Oh, jemand.
Sorry.
Anja macht zwischendurch noch YouTube.
Nee, ich wollte euch eigentlich also so einen Tweet zeigen. Und den habe ich euch jetzt auch geschickt.
Den Ikea-Tweet. Okay.
Ja.
Ja.
Mit der Italien-Fahne im Hintergrund oder Ungarn? Nee, was ist es?
Nee, nee. Die, was die Rückgabeschlange oder die Aufpickschlange bei IKEA oder irgendwie, also auf einem IKEA-Parkplatz. IKEA hat doch jetzt dieses Abholsystem.
Ich wundere mich bloß, weil im Hintergrund eine grün-weiß-rote Fahne weht, aber egal. Ja, also das, wie gesagt, wir hatten uns arrangiert oder haben uns ganz gut arrangiert so mit der Situation und würden das bestimmt auch eine Weile durchziehen können, aber auf der anderen Seite freue ich mich halt, wenn die da natürlich irgendwie ihre Leute mal wieder sehen und wenn es dann irgendwie mal weitergeht, normal. Aber ich denke mal, vor den Sommerferien wird nicht wirklich was passieren und wie es danach aussieht, weiß ja auch keiner so richtig. Also mit normalem Schulunterricht, meine ich.
Ja. Gibt's dann nur noch Geisterspiele?
Genau, ohne Publikum, ohne Lehrer.
Ohne Lehrer.
Das ist dann das. Ja, der Hauptsache, die werden bald geimpft und dann geht das.
Ja, das, ja. immer aufs Schlimme. Nee, aber das ist doch dann mal ein Schuljahr lang Herr der Fliegen am Beispiel mal nachspielen. Das ist doch das beste Deutschunterricht, den Sie haben können dann.
Ja, aber ich habe viel wieder über halbschriftliche Divisionen und weiß nicht gelernt. Also da muss man sich auch erstmal wieder reinversetzen.
Also, das habe ich nämlich
ich
auch.
Ich nehme immer einen Taschenrechner.
Wenn ich könnte halt wirklich, ich glaube, so ab der vierten Klasse oder so, also alles, was nach der vierten Klasse wäre, würde ich einfach versagen als Homeschool-Lehrer, Home-Teacher, weil ich keine Ahnung, weiß ich denn, wie man nochmal unterm Strich irgendwas gerechnet hat, also vor allem subtrahiert mit eins im Sinn oder so, weiß ich doch nicht. Ne? Also da gibt es einen Taschenrechner, Punkt, aus, fertig.
Das und, mache ich, also, ich rechne mit Taschenrechner nach und motze dann voll, was für ein Scheiß da zusammen.
Also ich müsste mir, glaube ich, von meinen Kindern nochmal erklären lassen, wie das alles geht. Also gerade, wenn es um Mathe geht. Mathe ist so ein Ding, da habe ich, glaube ich, wirklich Ende der dritten Klasse aufgehört, irgendwie mich weiter damit zu beschäftigen. Aber alles andere vielleicht würde ich noch so hinkriegen, aber so spätestens dann, wenn hier so Fächer wie Biologie oder Physik oder Chemie oder sowas dazukommen, da würde ich doch da sitzen und denken, ganz ehrlich, wozu habe ich denn eine Schule für dich versorgt oder so? Also weil das wäre für mich, es wäre für mich so, so schlimm, schuld an der Verdummung meines eigenen Kindes zu sein, weil ich kann dem nichts beibringen, außer ich kann natürlich, der kann hier Erdkunde, da kann ich richtig viel, aber das war es dann auch und Geschichte noch.
Das ist schon mal
aber
was.
Das bringt ja meinem Kind nichts.
Na wieso?
Naja, aber wo hat es mich hingeführt? Was ich nur in drei Fächern gut bin.
Na, du machst einen der führenden Podcasts Deutschlands.
Ja, stimmt.
Und Expertengespräche.
Ja, nee, aber das wäre für mich wirklich, ich würde mein Leben lang denken, ich bin schuld daran, dass mein Kind keine gute Ausbildung genossen hat. Weil ich dafür so sehr
kommt jetzt genau dieser Cut, wo alles, ab jetzt geht's noch bergab, so weißt du, bei den Kindern, jetzt geht's den Berg wach runter. Ja.
Bis hierhin alles Einser-Schüler, vorbildlich.
Bis sie noch 2020 hier versagt hat.
2030 hängen sie dann am Bahnhof rum und verkaufen Crack.
Ja.
Aber es ist auch so ein Satz, so ein Satz, den man aber auch unabhängig von Homeschooling gerne mal zu Hause hört, ist, nee, so haben wir es aber nicht gelernt in der Schule. Du willst ihnen irgendwie was beibringen, wie du jetzt an die Matheaufgabe rangehen würdest und dann so, gerade bei der Kleinen, so völlige Blockade, macht erst mal zu und sagt, nein, so haben wir es nicht gelernt und das ist ganz anders und man versucht halt sie zu überzeugen, dass doch aber so, wie man das jetzt machen würde, viel besser und einfacher geht. Aber es ist nicht der Rechenweg, da gibt es keine
Punkte. Ich war exakt genauso. Wenn meine Oma mir was erklärt hat und ich so, nee, so haben wir es nicht gelernt. Boah, hab ich es gehasst, mit meiner Oma Hausaufgaben zu machen. Und ich habe immer jedes Mal gesagt, nee, so haben wir es nicht.
Bis wieder einer
gehört.
Heult.
Ja. Aber das ist auch tatsächlich, in einem größeren Maßstab, Prost, in einem größeren Maßstab etwas, was mir dann tatsächlich erst auf der Uni aufgefallen ist, dass im Prinzip das Schulsystem, jedenfalls das, durch das ich durch bin, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber kann sein, dass es da in Teilen schon besser geworden ist, sehr, ich nenne es immer so, auswendig lernen ist, ne? Also sehr viel, wir haben halt einen, genauso wie du sagst, einen Weg, wie etwas zu lösen ist, vor allem in so naturwissenschaftlichen Dingen. Und das wird dann gelehrt, das müssen sie dann lernen und dann auch in den Tests oder in den Prüfungen, Klassenarbeiten später anwenden. Und da müssen sie halt auch zeigen, dass sie das anwenden, was sie gelernt haben. Wenn es da irgendwie gerade in Mathe oder so vielleicht einen anderen Weg gibt oder vielleicht sie dann aus Interesse sich was anderes angeguckt haben und gesehen haben, das geht ja auch einfacher, kürzer oder generell anders, dann wird das meistens nicht zugelassen, obwohl man trotzdem aufs selbe Ergebnis kommt und auch demonstrieren kann, dass der Weg richtig ist, sage ich mal, ne? Ja. Und auch wiederholbar richtig ist. Aber das wird halt komplett ignoriert und auch nicht gefördert irgendwie. Also zumindest hatte ich früher, als ich noch in der Schule war, nicht das Gefühl, dass irgendwie man lernt halt nicht lernen, sondern man lernt auswendig. Und erst in der Uni habe ich wirklich erst lernen gelernt. Entschuldigung, Anja, dass ich.
Ja, entschuldige. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich das genauso dieselben Effekt mit Deutsch hatte. Also wenn ich im Leistungskurs Deutsch oder auch vorher immer im Deutschunterricht einen gewissen Ansatz oder einen Interpretationsweg eingeschlagen bin, der auch jetzt nicht irgendwie komplett dahergeholt war, dann war das aber, wenn es nicht dem entsprach, was sich meine Lehrerin dabei gedacht hat, dann war das falsch. Dann habe ich einfach dafür keine entsprechenden Punkte bekommen. Und erst in der Uni, im Germanistikstudium, habe ich die dann gesagt, ganz ehrlich, deine These ist totaler Quatsch. Oder ganz ehrlich, das kann auch ein möglicher Weg sein, dass uns das lyrische Ich oder der Autor oder wer auch immer dahin führen wollte. Also erst in der Uni haben die einen darin geschult zu sagen, wenn du gute Argumente hast, dann können es auch sein, dass deine Interpretation sogar die richtige ist, weil meine meisten Literatursachen weiß man das natürlich auch heutzutage gar nicht, was sich die Menschen dabei wirklich gedacht haben, als sie das da im Mittelalter vor allem geschrieben haben oder so.
Genau, du musst das halt nur herleiten bzw. belegen können und das darf halt nicht absoluter Unsinn sein.
Genau, und wenn man aber auch im Unterricht, mir ist es wirklich im deutschen Unterricht so massiv aufgefallen, dass erst an der Uni die Lehrenden dort gesagt haben, interessant, das könnte tatsächlich so sein. Gut, dass du das auch in Betracht ziehst, dass ja die historischen Umstände im 18. Jahrhundert so und so waren oder irgendwas. Und wenn man das im deutschen Unterricht gemacht hat, dann war immer so dieses, nee.
Ja, aber nee.
Nein, das steht hier nicht im Rahmenplan.
Ja, so ungefähr. Also vor allem, wenn man sich komplett da, also wir hatten dann eine Lehrerin, die hat sich sehr gerne, und das ist ja auch nicht uninteressant gewesen, mit der Rolle der Frau in der Romantik beschäftigt. Sehr beliebtes Thema auch an der Uni gewesen, gerade in der neueren deutschen Literatur. Und deshalb, an der Uni war das komplett anders als an der Schule, obwohl es komplett eben dieselben Autorinnen und so ging.
Ja.
Und da meinte ich nur auch, also habe ich auch so gesagt, das ist ja komisch. Also Schule war ja komplett für den Arsch. Die haben dich ja völlig falsch aufs Leben vorbereitet da. Du musstest eben dieses auswendig lernen. Und wenn du nicht den Nerv deines Lehrers getroffen hast, dann, hast du halt eine schlechte Note gekriegt.
Ja, das ist halt schwierig in so Fächern, gerade in Deutsch und so, wo man dann, wenn es dann so an Literaturinterpretation geht, ne, das ist halt, wo man eher frei und offen arbeitet im Vergleich zu, sagen wir mal, Physik, Chemie oder so, wo man halt meistens in den späteren Themen, da gibt's dann halt auch nicht so viel kreative Möglichkeiten, sondern da ist halt Lehrmeinung und das ist halt über Jahre bewiesen und dann musst du das halt lernen, so, ne? Mhm. Aber wenn man irgendwie in so kreativeren Fächern unterwegs ist, Englisch, Französisch, Deutsch, wo man mit Literatur arbeitet, da müsste meiner Meinung nach mehr Offenheit herrschen, schon in der Schule, einfach um anzuregen, dass man halt mit solchen Dingen auch anders umgehen kann, als nur sich an einen Rahmenplan zu halten. Das hat mir auch immer ein bisschen gefehlt. Hab ja auch Deutsch als ein Prüfungsfach gehabt und da war auch so, nein, ihr lernt bitte, auch für die Abi-Prüfung, lernt ihr bitte, was wir hier besprochen haben die ganze Zeit und nicht irgendwie bitte interpretiert mal auf eigene Faust, so wie es dann in der Uni war. Ich habe zugegebenermaßen nur 2 Semester Literaturwissenschaften probiert, sag ich mal, und habe es nicht durchgehalten, weil es mir dann zu krass war in die andere Richtung und das stimmt nicht. Ich wollte einfach meinen Spaß am Lesen beibehalten und ich habe gemerkt, dass ich den nicht hätte beibehalten können an der Uni, wenn ich Literaturwissenschaften weiter studiert hätte. Und das war irgendwie was komplett anderes. Also das war halt so, hier ist der Text, beschäftigt euch damit und nicht, hier ist der Text, ihr wisst, wie ihr euch damit beschäftigen müsst, weil wir es die letzten 2,5 Jahre sowieso schon durchgenommen haben. Das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, die Schule so, wie wir sie haben. Ich meine, Carsten, du bist da näher dran, weil du hast Kinder im Schulalter. Ich bin da schon jetzt lange, lange raus. 20 Jahre, wie ich letztens festgestellt habe. Das ist vielleicht mittlerweile anders, aber zu meinen Zeiten war das echt so ein bisschen sehr so wie ein Tunnel. Und wenn du links oder rechts wolltest, durftest du nicht.
Ja, da sind meine noch nicht weit genug vielleicht.
Das kann sein, ja.
Einer meiner Lieblingssätze, der mal in irgendeiner Arbeit in der Korrektur in Rot daneben stand, war wirklich, ist falsch, aber mir gefällt ihre Art zu denken.
Hm. Okay, das
schönen ist, Dank.
Er war stets bemüht.
Genau. Ja. Ach ja, Schule.
Oh, ich habe ja auch durch meine Ausmistaktion, die man auch in Folge 51 nochmal nachsehen kann, natürlich auch nicht nur diverse Ferienlagerberichte gefunden, sondern eben auch diese alten Zeugnisse. Und ich frage mich halt da auch, wie so diese Bewertungen, die da immer so drin stehen, irgendwie hat stets dieses, wollte jenes das, zeigt Auffälligkeit hier. Warum hebt man das eigentlich auf?
Ich überlege, ist das nicht eher was Eltern aufheben normalerweise?
Ja, dann.
Ja, bis zum gewissen Zeitpunkt und dann wird halt überreicht an die Kinder.
Hier, ja, genau. Kümmer du dich.
Ja, stimmt, genau. Da gibt es so einen Moment im Leben der Eltern, wo sie einen dann so auf einmal so symbolisieren wollen. Ich bin jetzt von dir frei. Ich habe es jetzt auch begriffen, dass du ausgezogen bist. Ich möchte dein Ballastchen nicht mehr. Kümmer dich um deinen eigenen Kram.
Genau. Das ist meistens so 10 Jahre, nachdem man ausgezogen ist.
Ja,
kommt
so,
dieser Moment dann bei den Eltern.
Und dann sitzt du da vor deinen alten Spielsachen und heutzutage, wenn dieser Moment bei den meisten anderen Leuten kommt, dann wird es ja auch immer dokumentiert und das sieht man dann immer bei Instagram, Twitter und so, alles klar, die sind gerade zu Hause und haben die Sachen überreicht bekommen. Bei mir war das ein bisschen anders, weil meine Mutter hatte das nie. Also ich habe das entweder aufgehoben oder eben weggeschmissen, aber sie hat nie was außer die Zeugnisse für mich aufgehoben. Und jetzt habe ich aber gedacht, warum heb ich das auf? Sollte ich das aufheben?
Die musst du bei der Bewerbung mit anheften.
Genau. Wenn du dich irgendwann mal bewirbst wo und dann wollen sie dein 5-Klasse-Zeugnis sehen, was machst du denn? Ne? Stehst du da? Musst wieder die Verwaltungsgebühr bei der Schule bezahlen, damit du nochmal eine Kopie kriegst.
Die einzigen, die sich dafür interessieren, wären vielleicht derjenige, der da meine Grabrede hält oder so, um nochmal zu gucken, Mensch, hier habe ich noch ein schönes Zitat aus der 2. Klasse.
Anja war in der 3. Klasse stets bemüht.
Sporadische Auffälligkeiten. Genau. Aber, ja,
hielt ihre Mitschüler aber immer vom Lernen ab.
Aber warum behält man das? Ne? Das hält einen dann doch so, weil es eine Erinnerungsstück ist.
Genau. Ja, aber sowas ist doch schön, genau. Genau wie meine Schwimmurkunde.
Nimmt auch kaum Platz weg.
Kann man ja alles digitalisieren. Alles einscannen und dann wegschreddern.
Ah, da gibt es ja gute Schredder, ne? Man genau. Folge 51.
Wollte ich jetzt nochmal subtil nochmal anbringen.
Ja. Und da klimpert es schon wieder in deiner Kasse.
Ah. Der Affiliate-Link ist in den Shownotes, ihr wisst Bescheid.
Ach ja, wilde Zeugnisse. Naja.
So, wir wollten uns
wir müssen uns erstmal bedanken, glaube ich.
Genau, da wollte ich drauf
hin. Oh ja, gerne, wo denn?
Wo denn? Hier, live und direkt.
Bedanken ist gut.
Genau. Nee, und zwar haben wir
ja, bitte.
Achso, nee.
Ich trinke mal einen Schluck.
Ich auch.
Mach das. Und zwar haben wir, dadurch, dass wir jetzt lange Pause gemacht hatten von Weihnachten bis letzte Sendung, und letzte Sendung so mehr so wieder so ein Wir-lernen-uns-wieder-kennen-Folge war, müssen wir es dieses Mal machen. Und zwar, erstmal möchte ich mich bei allen Wichtelteilnehmern bedanken, die letztes Jahr, als das Leben noch normal war, beim Zuschauerwichteln teilgenommen haben. Ich habe ein wunderschönes Paket bekommen, auch von Anja, nicht von Anja, sondern von unserer Zuschauerin Anja, die auch schon mal für einen Sendungstitel verantwortlich war, wenn ich mich richtig erinnere. Das war diese Rülps-Giraffe, wenn ihr euch erinnert.
Ja, ja.
Genau. Ich glaube, das war sie. Wenn nicht, dann Entschuldigung. Und die hat mir ein Paket zukommen lassen mit lauter unnützen Dingen, aber auch einem Schatz, hoffe ich zumindest, und zwar einem Buch, namens Giese und Osel am Rhein. Das ist ein Kinderbuch von einer Autorin, die vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen hat, Kinderbücher zu schreiben und die dann aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal neu aufgelegt wurden. Und das ist ein Mädchenbuch, also für weibliche Kinder sozusagen. Das ist eine Reihe von, ich glaube, 5 Büchern, die es dafür gibt. Und davon habe ich jetzt Giese und Osel am Rhein. Und eigentlich hatte ich vor, heute auch schon den ersten Ausschnitt davon vorzulesen. Aber ich habe noch keine Erlaubnis von dem Verlag bekommen. Ich habe tatsächlich den Verlag angeschrieben, weil das ist noch in Copyright.
Ach so.
Und den Verlag gibt es zwar nicht mehr und ist mittlerweile in einen anderen Verlag aufgegangen und deswegen gestaltet sich die Kontaktaufnahme da wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wenn ich die habe, dann dann mache ich hier so eine kleine Hörbuchreihe mit den einzelnen Kapiteln, habe ich mir überlegt.
Ach, schön. Oh. Hast du schon gelesen? Nein, hast du nicht.
Nee, ich werde das auch, das erste Kapitel habe ich schon gelesen, aber die letzten habe ich noch nicht gelesen. Das sind, glaube ich, insgesamt 7 oder 8 Kapitel. Und ich werde das natürlich blind lesen. Es kann total Bullshit sein und wirklich schlecht. Oder es kann was Schönes werden. Mal sehen. Aber wenn ich die Erlaubnis habe, das zu machen, dann werde ich das auch so ein bisschen produzieren mit ein bisschen Soundtrack und so, damit Zuschauer auch was davon haben.
Klasse. Genau,
dafür auf jeden Fall erstmal von mir danke für das Zuschauerwissen generell.
Dann gehen wir dem Verlag da nochmal ein bisschen auf den Sack, bitte.
Genau, ich werde nochmal ein bisschen den Twitter-Account, damit die Zuschauer auch nochmal fragen können, damit die richtig gute Laune haben.
Das sind bestimmt die gleichen, die auch die Iran-Anfrage von Anja bearbeiten, oder?
Oh Mann.
Oh. Vermutlich ist es dieselbe Social-Media-Agentur. Genau. Und erzähl erstmal.
Ich habe von Joram einen Pferdekopf geschickt gekriegt und ich weiß nicht genau, ob ich jetzt Angst haben muss.
Deshalb von der Mafia immer so ein bisschen schwierig.
Genau. Nein, das ist in der Tat, hier kennt man bestimmt auch, so ein zum über den Kopf ziehen und dann für die nächste Halloween-Party oder so, keine Ahnung, oder einfach auch bis, wenn man irgendwie sich besser fühlt, abends damit ins Bett zu gehen.
wenn du noch eine kleine Maske vorne ran machst, dann kannst du das vielleicht
so Bojack Horseman-mäßig?
Ja, so ähnlich sieht die aus, tatsächlich, ja.
Ja, kann man auf Twitter auch sehen, habe ich gesehen.
Ja, aber ich mein's nicht auch getwittert.
Um Weihnachten herum. Genau. Einfach Zuschauer wichteln auf Twitter suchen. Das funktioniert extrem gut, weil komischerweise verwendet niemand sonst diesen Hashtag. Ich weiß auch nicht warum.
Komisch, ja.
Also ich bedanke mich bei Kerstin. Ich glaube, ich habe das getwittert. Oder habe ich gewartet, weil ich dachte, wir machen das dann gemeinsam?
Du hast ja auch als alter Social-Media-Profi unsere letzte Sendung vorgestern oder gestern erst drauf getwittert.
Ja, gestern.
Was ich sehr lustig fand.
Aber umso erstaunter wird ein Großteil der Zuschauer sein, dass so schnell eine neue Folge kommt.
Stimmt. Ja, das war nämlich auch mein Plan.
Verstehe.
Also Kerstin hat mir, und das hat mich total gefreut, Kerstin hat mir ein Foto von ihr und mir geschickt.
Und zwar was ich gemacht habe, glaube ich, ne?
Kann es sein, dass du das weißt, noch, als da war, das war nämlich im Stadion.
Ja, das habe ich gemacht.
Und ich weiß auch noch, dass ich an dem Tag völlig perplex war, dass mich jemand anspricht in meinem Stadion.
Was ist das hier in meinem Wohnzimmer?
Quatscht mich hier jemand an? Nein, wie schön ich das fand. So, das hat mich komplett so irgendwie berührt. Und ich fand das so schön, dass wir dann, also sie kam auf mich zu und meinte, Mensch, du bist doch Anja, kann ich ein Foto mit dir machen? Und dann machten wir ein Foto. Oder du machtest dieses Foto. Was irgendwie wirklich wunderschön ist. Wir beide sehen so happy und glücklich aus. Ich weiß nicht, also so schön sehen wir beide aus. Und ich möchte auch gerne diese Frisur wieder haben. Ich habe auch überlegt, ob ich das Foto mit zum Friseur
mache. Krass, den?
Und sie hat dann dazu eine kleine Karte illustriert und Stiftchen und ein kleines Auto und Center Shock und so wie so ein Gute-Laune-Paket für mich zusammengestellt. Aber das weiß ich noch, wie ich das aufgemacht habe und dachte, ach krass, das ist die Kerstin, die ich im Stadion damals, wie ist denn, oh.
Der hat mich schon damals genervt.
Nein.
Das kannst du dir, wenn du das nächste Mal triffst, unterschreiben lassen von ihr. Dann hast du ein Autogramm von Kerstin.
Ja, stimmt. Ich weiß noch, dass das auf jeden Fall das war so ein ganz cooler Moment, das aufzumachen. Da war ich richtig so, oh, ui. Ja, das hat mir gefallen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. In dem Moment habe ich mich auch sauschlecht gefühlt, weil mein Geschenk, glaube ich, scheiße war. Was ich gesagt habe. Aber
das glaube ich.
Das habe ich ja nicht ihr geschickt, sondern einem jungen Mann. Aber naja, ich hoffe, das ist.
Was hast du denn verschickt? Ja, jetzt musst du schon mal.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Aber du weißt noch, dass es ein bisschen scheiße war.
Das war was Albernes.
Das ist ja jetzt aber das Sinn, der Sinn der Sache, oder?
Ich glaube, es war ein Kissen, das aussieht wie ein Donut.
Das ist doch nicht albern.
Das ist doch nicht albern. Das ist, je nachdem, wie alt der junge Mann ist, so die ersten Hämorrhoiden kommen irgendwann. Das ist immer schwierig.
Ja, naja, ich weiß es nicht, aber aber habe ich mich gefreut. Ich hätte es auch genommen, was ich selber verschickt habe. Ich war mich dann auch bei der Auswahl meines Geschenks, war ich auf einmal sehr stark verwirrt, wie wir uns geeinigt hatten, ob wir eigentlich Schrottwichteln machen oder Normalwichteln oder Spezialwichteln oder es darf irgendwie nicht mehr als 5 Euro kosten.
Wir machen Zuschauerwichteln, das ist alles in allem, das kann jeder wie er will.
Naja, okay, weil da war ich nämlich da war ich komplett überfordert in der Situation.
Und ich weiß noch, dass es nach Thüringen gegangen ist, soweit ich der ziemlich sicher. Und weiß aber nicht, ob es angekommen ist, komisch. Also weiß, ob da jetzt keine, ich glaube, ich habe unseren Zuschauer da enttäuscht.
Vielleicht kann sich der junge Mann nochmal melden, A, ob es angekommen ist und B, ob er enttäuscht war.
Ist, naja, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht auch. Shit, naja.
Ja, und dann müssen wir uns noch bedanken bei Dirk, ja, der uns noch zu Weihnachten, auch schon wieder ewig her, etwas von unseren Wunschlisten hat zukommen lassen.
Ja.
Ja.
Bei mir. Ja. Ich habe Playmobil gekriegt.
Du hast Playmobil. Welche Überraschung.
Ja. Ja. Aber geil. Geil war's.
Ein Carsten Seins, wie wir im Business sagen. Dem Carsten ihn Seins. Ja. Das lag bei mir ewig rum, bis ich dann jetzt
zunächst erstmal selber geöffnet hast.
Zunächst, ich war neugierig. und ihm dann letztens, ohne jetzt zu sagen wann, dann auch mal gegeben habe.
Ja, habe ich mich auch sehr gefreut und war auch erstaunt, dass ich so was Schönes auf meiner Wunschliste hatte.
In welchem und Sofa hast du das dann wieder aufgetan?
Diese Wunschliste irgendwie völlig falsch eingeschätzt habe. Also weil ich war mir nicht im Klaren darüber, dass auch Leute tatsächlich davon was mir bestellen. Seitdem ich das weiß, habe ich natürlich jetzt nur noch super exklusive Sachen draufstehen. Also immer schön weitermachen, Dirk. Ich habe Raumduftspray Hühnerbrühe bekommen.
Ja, oh nee.
Geruch nach Hühnerbrühe.
Ach, Leute.
Aber das Erstaunliche ist, deswegen habe ich es nämlich mal aufgemacht, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte. Aber es riecht exakt so wie hattest du das gesagt, Carsten? Wie dieses
als, Pulver? Wie nach so einem McChicken-Rülps. Achso, nee, genau.
Na, ist es nicht einfach Maggi aus der Sprühdose so ungefähr?
Ja, das riecht tatsächlich wie halt dieses Pulver, diese Suppen, also diese Brühpulver. Wie heißt denn das? Suppenpulver. Ja.
Suppenbrühe, Bums. Ja. Weiß schon.
Instant-Brühe-Dingens.
Ja, sowas. Und was anderes wird auch nicht drin sein, denke ich mal. Ein bisschen ja eine Suppe und Druckluft. Gut, Robert hat es gleich als Körperduft benutzt.
Genau.
Seine Sache.
Na,
ne?
Wie gesagt, wie ich eingangs ja gefragt habe, wann habt ihr das letzte Mal geduscht? Bei mir ist es halt auch schon wieder ein bisschen her. Und ich habe aber jetzt hab adäquaten Ersatz gefunden mit diesem Duft.
Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Also danke, Dirk.
Genau. Und mir hat er ein Spiel von meiner Liste geschickt. Also früher hat man Gesellschaftsspiel gesagt. Ich weiß immer nicht, wie man das Brettspiel, obwohl ja nicht alles immer Brettspiel ist.
Gesellschaftsspiel sagt man schon.
Noch. Sagt man das noch? Ja. Ist man da noch? Ich bin also ja immer sehr bemüht darum, zu den coolen Kids noch zu gehören, obwohl ich ja
mittlerweile auch. Du kannst ja auch nicht Tabletop sagen, weil Tabletop ist ja auch wieder eine eigene Kategorie.
Eben, und manches spielt man ja auch nicht auf dem Table und genau. Brettspiele stimmt halt auch nicht immer, weil vieles hat auch kein Brett drin. Das nun hatte zufällig eins, insofern Brettspiel. Genau, The Village heißt das, sehr, sehr schönes, oder nur Village. The Village? Village? Village auf jeden Fall. Fand ich sehr nett, hat mich sehr überrascht und danke dafür, Dirk.
Hast du mal diesen Tabletop-Simulator ausprobiert,
ja, den klar, man jetzt klar. machen kann? Ja, klar, dann spielt man den mit dem Spiel. Den kann man auch ohne Quarantäne machen, aber mit den nutzen wir tatsächlich in Quarantänezeiten jetzt öfter mal. Ja.
Und funktioniert das cool?
Ja, also ich finde ja, man muss halt seine Erwartungen ein wenig anpassen, sag ich mal. Es ist kein... Also für alle,
kein Saufen, kein Kiffen, kein Koksen nebenbei halten.
Na gut, das kannst du trotzdem machen, ist halt ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, was spielt ihr denn für Spiele sonst?
Na, es ist Looping Louis.
Achso, verstehe. Looping Louis. Nein, das ist eine Sandbox, also ein Spiel im weitesten Sinne, obwohl nur der Tabletop-Simulator selber hat gar nicht so, also der bietet halt eine Umgebung, um Brettspiele zu simulieren und hat jetzt selber keine Spiele intern, außer dass sie halt mit einem paar Karten und ein paar Würfeln kommen. Das heißt, alles, was man nur mit Karten und Würfeln spielen kann, kann man out of the box damit spielen. Alles andere, da gibt's dann, wenn man das über Steam kauft, gibt's so Steam-Workshop und da haben ganz viele Leute alle Brettspiele, die es gibt auf dieser Welt, digitalisiert und man kann die dann darüber über einen Tabletop-Simulator spielen. Was ziemlich cool ist, jetzt wo man sich nicht mehr treffen kann.
Ja, cool. Okay.
Also.
Hast du ein andererseits?
Das ist auch alles nur so halblegal, muss man dazu sagen, ne? Also, diese ganzen Spiele sind ja alle copyright-mäßig und so. Insofern.
Dann ist auch kein Problem, wenn Kokain irgendwie noch mit dem
Spiel. Nö, das ist sowieso kein Problem. Genau.
Und Chat-Roulette laufen.
Da musst du halt nur mit den Social Distancing-Regeln gucken, wie das ist mit dem Dealer, ne? Da ist irgendwie das schwierig. Ja, stimmt. Aber auch da gibt's ja, im Dark Web gibt's ja Bestellmarktplätze für, genau.
Genau, das ist auch schon jetzt gestiegen in den Zeiten. Ne?
Für ich habe lange nicht mehr geguckt.
Habe ich auch einen Artikel. Ich habe so viel gelesen jetzt zur Zeit. Und da hieß es auch, naja, dass schon die Aktivitäten im Darknet da ein bisschen höher sind. Dass generell auch die haben ja alle ihre Telegrams oder Signal oder irgendwie so Gruppen. Du kannst ja irgendwie in so eine WhatsApp-Gruppe oder in irgendeine Gruppe und dann sagst du, hier, ich brauche 3 Gramm da und dahin. Und dann kommen die und dann bringen die dir das. Und das scheint wohl alles jetzt
Übergabe.
Auch genau. Ja, ganz gut zu funktionieren. Und die werben auch damit, dass sie das alles mit Handschuhen und Desinfektionsmittel verbieten und so.
Und bei manchen Gruppen kommt dann auch die Polizei und nimmt dich kontaktlos fest.
Ja. Kontaktlos?
Ist halt ja, ja, ist schwierig, aber es geht.
Also ist dann, hast du noch Kontaktvollzugsbeamte? Egal.
Der Kontaktbereichsbeamte.
Kontaktbereichsbeamte, so genau. Eigentlich.
Ja, das ist halt auch aber es ist natürlich für die Süchtigen ist das richtig schlimm, weil die Preise so gestiegen sind und naja. Ach, was egal, ihr lesen habt.
Anja macht sich so.
Sind ja auch so viele Feiertage hier auf einmal in Berlin, ne? Kaum bin ich wieder hier, gibt es auf einmal mehr Feiertage als sonst wo.
Es gibt einen mehr.
Das ist halt immer dahin ziehen, wo die Feiertage sind. Ja, stimmt. Aber auch nur in diesem Jahr, ne?
Waren wir frei. Ja. Ja, weil der Frauentag ja irgendwo auf dem Sonntag war oder sowas, ne? Es ist verrückt. Ich erlebe so viel.
Ich erlebe so viel von zu Hause. Das
ist wirklich Leben am Limit, ja. Bayern, ja.
Ich habe mal überlegt.
Anja ist die letzte Punkerin Deutschlands, glaube ich auch.
Die allerletzte. Die niemals aussterben wird. Apropos, wart ihr heute ist schon der dritte, ne? Aber wart ihr am Freitag draußen? Habt ihr mal ein paar Steine geworfen oder so? Ein paar Autos angezündet?
Nee, traditionell mache ich das ja immer.
Geburtstag.
Ja, gut.
Ja, seit Carsten sich fürs Kind entschieden hat, ist es auch vorbei.
Ja, das sage ich ständig von dir, Robert. Jedes Mal hältst du mir das vor.
Nee, aber jetzt ganz ehrlich, da war ich wirklich hart melancholisch. Ich bin ja ein großer Fan des Maifestes.
So.
Nein, bitte, auf keinen Fall nein. Ich hasse es, dass es Menschen gibt, die der Meinung sind, durch Zerstörung ein politisches Ziel durchsetzen zu können oder Anzünden von Autos oder, wenn man demonstriert, was man unbedingt machen sollte und generell am 1. Mai auch für die richtigen Zwecke und so. Aber dieses, ich zünde hier was an oder prügel da auf Leute ein oder werfe einen Stein, also das sind ja keine, ganz sicher oftmals nicht die Menschen, die gegen etwas demonstrieren oder protestieren. Aber das ist ein anderes Thema. Egal. So. Aber ich
freue mich schon auf die Kommentare.
Ich gehe gerne auf das Maifest und ich mag das, dass der am 1. Mai so eigentlich ein Feiertag ist, in dem Menschen auf politische oder nicht politische Art und Weise zusammenkommen und das zelebrieren. Und das Maifest ist eigentlich eine Sache, die ich sehr, sehr stark vermisst habe in Hamburg. Und da kann man ja unter freiem Himmel tanzen und Erdbeerbowle trinken auch und geiles Essen auf den Straßen essen. Alles ist so ein bisschen, keiner kontrolliert, ob da jetzt das Gesundheitsamt, den Gözlemme-Stand da auch wirklich, ob die das alles einhalten, aber es schmeckt einfach übergeil. Und man tanzt dann so ein bisschen draus und. Und das fand ich jetzt schon, ehrlich gesagt, schon so ein bisschen, und war ich sehr geknickt, dass das jetzt nicht ging. Und dann im Hinblick auf Karneval der Kulturen hat man auch nicht und all die möglichen Möglichkeiten. Die
Fette La Musik.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob die vielleicht irgendwie so balkonmäßig vielleicht alle, ich habe keine Ahnung, oder wie sie das, Straßenmusiker.
Ich glaube nicht, dass es offiziell stattfinden wird.
Nee, ne? Also das sind alles so Sachen, wo ich dann auch wirklich schon einen kleinen melancholischen Hänger hatte am Freitag. Und dann dachte,
hat sich nicht auch das Maifest entwickelt als Reaktion gegen diese traditionelle 1. Mai-Demo?
Ganz genau, eben weil vor allem die Anwohner dort gesagt haben, ganz ehrlich Leute, es ist bescheuert, was ihr hier macht. Wir wollen den 1. Mai nicht in dieser Form hier haben. Hier werden Geschäfte zerstört, Existenzen teilweise zerstört, Autos und so weiter. Und wir wollen diesen Tag friedlich begehen, vor allem hier in dieser Nachbarschaft, hier wo wir leben. Und dann haben die dort das Maifest etabliert und das ist, glaube ich, auch schon über ein Jahrzehnt oder so. Also ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, als das das erste Mal war und man dann da hingekommen ist und dann so ein Straßenfest hatte.
Ja.
Und da waren natürlich trotzdem alle Parteien vertreten und haben irgendwie ihre Sachen da erzählt. Oder du hattest da eine Bühne, wo Punkbands aufgetreten sind oder eine andere Bühne, wo Hip-Hop-Bands aufgetreten sind. Also die halt alle da aus der Ecke sind. Ja. Und ein Maibowle stand.
Maibowle. Da hat die Anja immer längere Zeit verbracht.
Kleine Erdbeerbowle. Und dann rüber zum Gözlemme.
Einer geht noch.
Also ich fand das eigentlich ganz schön. Und man sitzt dann eben ja auch, man traf ja dann auch Menschen und
Ich fand das immer, ich fand das immer absurd, also die Jahre, wo ich dann mal auf dem Maifest war, bis es mir dann tatsächlich auch zu voll wurde. Also ich fand das irgendwann dann nicht mehr angenehm, sag ich mal, dann durch diese Straßen zu gehen und irgendwie pro Quadratmeter 500 Leute zu haben, gefühlt. Aber die Jahre, wo wir immer noch da waren, das war dann immer so relativ absurd, weil du konntest dich ja dann Oranienburger Straße und so ein bisschen Umgebung durchs Maifest prügeln, also im übertragenen Sinne. Und halt genau wie du sagst, dann Maibowle und hier was zu essen und da noch ein Schnaps und so, ne? Alles, was dann so aus den Geschäften und aus den Kneipen direkt am Bordstein verkauft wurde. Und dann Musik und so, schön. Und dann ging man zwei Straßen weiter Richtung Cottbusser Tor. Dann war man mittendrin im schwarzen Block und in den Steine schmeißenden und Flaschen schmeißenden Krawallen. Was halt
auf
wirklich
der zweiten
so,
Mainstage.
Ja, genau. Was aber wirklich so fließender Übergang war. Also man konnte da auch einfach so hinwandern, ohne dass irgendwelche Sperren oder so diese Gitter, weißt du, so standen. Man ging einfach da lang und plötzlich war man mitten im Krawall, wovor man während die Musik lief auf dem Maifest überhaupt nichts mitbekommen hat. Ja, das war natürlich immer ein sehr absurden Übergang. Und,
ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber ich finde trotzdem, dass das Maifest muss ja, also oder auf jeden Fall die Zeit hat da auf jeden Fall gezeigt, dass die Krawalle sind ja zurückgegangen, seitdem es dieses Fest gab und seitdem die Leute gesagt haben, ey, das kann hier so nicht weitergehen. Das ist für eine blödsinnige Randaliererei, die überhaupt gar nichts mehr mit dem Tag der Arbeit oder dem irgendwie zu tun hat. Und das fand ich auch ganz gut zu beobachten. Man hat sich halt irgendwie nicht mehr so bedroht oder fühlt oder irgendwie gedacht, oh Scheiße, hier musst du schnell weg und die kesseln dich ein, obwohl das natürlich immer diesen kleinen Haufen, den gab's immer und den, ich glaube, es gab's auch vorgestern so ein bisschen, ne, so 1, 2, 3 Leute.
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel gehört, dass das irgendwie, also sie haben sich ja sehr dafür gerüstet. Aber dass jetzt viel passiert wäre, hätte ich gar nicht, ich weiß nicht, Carsten,
hast du was kurioserweise gehört, dass es viele Schaulustige gab. Also wirklich wiederum die eben eigentlich nicht demonstrieren oder die nicht zum schwarzen Block, die ja standen und gucken wollten, wie es denn jetzt, also
was jetzt hier los ist.
Oh Leute,
ja.
Ey, kommt, ne? Also, Manu. Ist wirklich, ja, also ich hab mich auch mit einer Freundin zum Spazierengehen getroffen, auch schön mit Mundschutz sogar, haben wir uns da vorbildlich mit unserem Abstand und sind aber man muss eben trotzdem gucken, wo geht man denn jetzt so lang, damit man eben nicht wieder irgendwie eine Art Versammlung bildet? Und da habe ich jetzt tatsächlich auch meine Umgebung ganz neu entdeckt und kenne jetzt viele Wege, die ich vorher noch nie begangen bin. Und da ist man dann auch fast alleine. Das ist eigentlich ganz, ganz witzig. Mal ein paar neue Ecken entdecken. Ne? Die Autobahn bauen
die eigene,
ja hier.
Die eigene Stadt neu entdecken.
Ja. Mensch, sind die weit mit dem Abschnitt 16, sage ich euch. Da ist
bald fertig, sagst du, ja?
Ja, bald fertig. Da kommt der Treptower Park, sollen die ja rauskommen und da sieht gut aus.
Naja.
Ja, naja.
Wart ihr denn, ich weiß nicht, Anja ist, glaube ich, zu jung, oder? Ich meine, Carsten, warst du damals in der DDR mit bei den Mai-Demos?
Als die erste Autobahn gebaut wurde,
genau. Am Treptower Park. Nee, aber
in der DDR bei den
traditionellen Mai-Demos? Bei den Mai-Demos am 1. Mai. Gab es doch in der DDR immer dann hier Frankfurter Allee hoch und runter?
Ja, und eine Nelke hast du dir rangestellt,
genau.
Und ja, doch, du hast deine Fahne rausgehangen.
Doch, tatsächlich kann ich mich ganz dunkel so
und an Honni vorbeimarschieren.
So schemenhaft. An den kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, dass wir irgendwie Lichtenberger Brücke oder so mit meiner Mama standen und irgendwie auch die Nelke in der Hand, aber man natürlich nicht wusste, warum man das tut.
Ja, naja, so richtig, genau, so, also als Knabe.
Aber da war ich.
Als Bursch.
Da war ich aber wirklich irgendwie 6, also keine Ahnung.
Ja, ja. Also als frischer Jungpionier.
Also wirklich bloß so fotohafte Erinnerungen dran.
Genau. Ja. Ich musste immer mein Halstuch ummachen und dann ging es los und dann konnten wir immer da Egon Krenz und ich glaube ein Jahr war auch Honecker da. Ich weiß aber nicht, ob der immer da war, als wir da vorbeimarschiert sind. Und dann halt die ganzen Parteigranten und dann auf der Bühne und dann immer die Massen vorbei und alle winkten und man hat genau gesehen, dass denen genauso langweilig ist wie uns.
Ich weiß nur, dass meine Oma wohnte ja direkt dort, also an der Karl-Marx-Allee, ja. Also kurz vor der Bühne, also am Strausberger Platz da, wo
dann hatte die auch Flaggenpflicht, ne?
Genau, und das ist das, woran ich mich erinnere. Ich weiß, dass mal bei Oma einer geklingelt hat und gesagt hat, Mensch, Frau Alter, Sie haben vielleicht vergessen, die Fahne rauszuhängen. Der hatte irgendwie sowas gesagt, Mensch, heute ist doch 1. Mai, haben Sie gesehen, oder wir haben gesehen, dass da bei Ihnen das noch nicht draußen hängt oder irgendwie so. Mhm. Und ich weiß noch, wie meine Oma dann so dachte, oh fuck, ja, ah fuck, hat sie nicht gedacht, aber ich weiß noch, wie wir beide dann irgendwie in der Wohnung diese Fahne gesucht haben. Also die hatte man irgendwie standardmäßig eben ja für diesen Zweck im Haushalt, das war irgendwie klar, die hattest du halt da. Und die hatten auch an diesen Häusern dort an der Karl-Marx-Allee, hatten die Häuser, diese Plattenbauhäuser, alle noch so eine kleine Vorrichtung an jedem Küchenfenster.
So war eine kleine Knupsi da an der Seite. Genau,
so ein
Fahnenhalter.
Fahnenhalter. Ja. Ja. Und ich weiß, es hatte das ganze Haus hatte halt diese Nupsis dran, ne? Und dann weiß ich noch, wie wir überall gesucht haben, um dieses, weil sie, oh Mensch, ich will die aber nicht raushängen. Und ich weiß nicht, sie hat irgendwie so in meiner Erinnerung, hat die geschimpft, dass sie das jetzt machen muss. Und wollte irgendwie nicht. Und war so, die war auf jeden Fall so schlecht gelaunt, weil sie jetzt diese Fahne suchen musste.
Ja.
Und ich persönlich fand das aber ultra aufregend, so wie, boah, da klingelt einer und sagt, wir sollen hier was raushängen. Hm. Und dann haben wir die gefunden und dann wollte ich die auch selber da unbedingt da rein. Ich fand das ganz toll, dass diese Fahne da hing und dass ich die da in dieses Dings da rein und dass die dann mit so ganz vielen anderen Fahnen dann da so wedelte. Das fand ich, auch fand ich das schön.
Anja schon immer im Kollektiv zu Hause.
Ich fand das irgendwie schön. Und dann weiß ich aber auch noch, dass meine Oma ein paar Jahre später meinte Oma mal, Mensch, heute ist ja 1. Mai oder keine Ahnung, irgendwas meinte sie. Und dann habe ich zu ihr gesagt, oh, dann müssen wir jetzt die Nelke anstecken und die Fahne rausholen. Und hat Oma gesagt, nee, du, müssen wir nicht mehr.
Und das war der Tag, wo du gemerkt hast, irgendwas ist anders.
Ja, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich gesagt habe, oh cool, dann machen wir jetzt hier wieder das, was wir sonst auch gemacht haben. Und dann hat sie gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr.
Und den Weihnachtsmann gibt's auch nicht.
Da kann man alles zusammen dann.
Weil man hat vor allem diese Nelken.
Und du bist adoptiert.
Das war ja so eine hässliche Plastiknelke, die man sich irgendwie so angepinnt hat.
Ja.
Weil wiederum meine andere Oma war da anders. Die fand das ganz cool alles und die war da ein bisschen gewissenhafter. Und die hat dann auch sich schwer von diesen Plastiknelken, die hatte mehrere, dann irgendwann Ende der 90er, glaube ich, erst getrennt und wollte mir dann, als sie so mehr oder weniger diese Dinge ausmistete, mir dann immer wieder so andrehen. Und ich dachte, oh Gott, diese hässliche Plastiknelke.
Nelken, also ohnehin, überhaupt keine schönen Blumen, meine Meinung, aber... Ich weiß nicht.
Magst du Nelken?
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass man irgendwie mal einen Blumenstrauß aus Nelken oder so verschenkt hat.
Ein paar 20 schöne Nelken mal als Strauß. Gerne auch. Nee, ich weiß, also ich finde jetzt Nelken nicht hässlich oder so, aber tatsächlich einen Blumenstrauß aus Nelken. Aber ich bin mir sicher, ich habe schon mal in einem Blumenstrauß Nelken bestimmt
wahrscheinlich,
drin gehabt,
ja.
In so einem selbst zusammengestellten, so machen Sie mal hier noch was Buntes ran.
Also meine Mutter hat auch, die hat jahrelang hat die Nelken, die hat wirklich immer so, diese scheiß Nelken, die erinnern mich immer an die DDR, so irgendwie, so hat die immer über Nelken geschimpft. Und ich habe dann auch das halt so mitgetragen. Ich dachte, ja stimmt, wenn meine Mama die doof findet, finde ich die auch doof. Und jetzt habe ich aber auch in letzter Zeit oder in den letzten Jahren immer mal wieder festgestellt, wenn die pink oder weiß sind, sind die gar nicht so hässlich.
Okay.
Und habe mir da auch schon mal bewusst, welche gekauft.
Weiße? Ja. Habe ich schon mal weiße Nelken? Also pink kann ich mir noch vorstellen, aber weiße Nelken? Muss ich mal googeln.
Ja.
Weiße Nelken.
Kannst du gleich mal googeln, warum eigentlich Nelken dort am 1. Mai in der DDR? War das irgendwie die Lieblingsblume von Margot? Oder
das gibt's ja, ich glaube, die waren einfach gut verfügbar wahrscheinlich.
Ach
die
so.
Konnten vielleicht selber anbauen oder so.
Vor sich, dass es kein Blumenkohl war oder so.
Ja. Na, weil so der Blumenimport oder so, das war ja schon nicht so leicht. Mit den
aber die roten Nelken, das ist ja schon lange vor der DDR Symbol
das
gewesen, oder?
Also dann ist es von vielleicht Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg oder so.
Nee, ich glaube auch, ich glaube, das ist noch weit von, als es so Ende des 19. Jahrhunderts so die ersten Arbeiterbewegungen gab. Ich glaube, da haben sie das schon als Symbol genommen, als erkennungsrote Nelken, so.
Ich weiß die Revolution.
Einfach Gewerkschaftler, ne, die sich dann irgendwann angefangen haben zu
gründen. Ja, da hatten wir noch einen Kaiser, sag ich mal, ne?
Richtig, und deswegen haben sie das ja auch gemacht. Genau. Ich glaube, das
Karl Marx
das
selbst
schon
hatte ein Gewächshaus mit roten Nelken. Ja, weiß ich auch nicht, wo das herkam. Also ich weiß nur, dass meine Familie so ein nachhaltiges Trauma mit diesen blöden Blumen hatte. Und also zumindest ein Teil meiner Familie wäre darum, der andere Teil, die ja immer ganz gut fand. Oh. So ist das.
So ist das.
1. Mai.
Ich weiß aber auch nicht genau, ob meine Erinnerung vielleicht auch der 7. Oktober irgendwie mit in beinhaltet. Aber andererseits, ich habe auch irgendwie gutes Wetter in Erinnerung und ja, weiß ich nicht.
Schon in der Französischen Revolution zwischen 1709, jetzt ist, kann ich frei sprechen, wenn ich das jetzt irgendwo ablese.
Nee, ist dir gerade eingefallen.
Das ist einfach mein Wissen. Genau. Zwischen 1789 und 1799 bekam Nelke Bedeutung als politisches Symbol. Rote Nelken wurden zum Symbol für widerständige Adlige, die als Folge ihres Ungehorsams zum Tode verurteilt wurden. Hm. Also gibt es ganze Abhandlungen. Rote Nelke zum Weltfrauentag. Verwechseln wir da was eigentlich?
Nein. Okay. Nee, ich glaube einfach, ich glaube, ja, und dann haben sie das wahrscheinlich einfach mitgenommen als Zeichen für Widerstand und unbeugsam selber das Durchsetzen ihrer Ideale.
Nur
und
so. 100 Jahre später, beim Internationalen Arbeiterkongress 1889 wurde die Nelke am Knopf Symbol für die internationale Arbeiterbewegung.
Da hast du es.
Am 1. Mai 1890, der Kampftag der Arbeiterbewegung in Deutschland, wurde die rote Nelke Zeichen für Solidarität unter den Arbeitern. Genau.
Na gut. Das ist doch was Schönes eigentlich auch.
Hättest du das schon damals gewusst, hättest du deiner Oma gleich mal erklären können. Pass mal auf. Ja? Ja, das ist hier alles geschichtlich belegt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Oma darüber Bescheid wusste, wie das alles zusammenhängt. Und sie ist ja auch keine Gegnerin der Arbeiterklasse gewesen. Aber ich glaube, sie fand es doof, dass jemand anderes zu ihr sagt, dass sie das jetzt zu machen hat.
Sie haben jetzt hier eine Fahne rauszuhängen.
Ja.
Da haben ja auch Leute tatsächlich Ärger bekommen. Ne? Also wenn diese, sagen wir mal, motivierten Bürger, die dann von Haus zu Haus gingen, um zu gucken, ob die Fahnen hängen und so, die waren ja dann auch so, dass sie dann gewissen Stellen Bescheid gesagt haben. Und wenn du da an den falschen Positionen gearbeitet hast, irgendwie Staatsbetrieb oder so, dann hast du auch richtig Ärger bekommen. Also bisschen zur Rüge und also das, was heute, glaube ich, Abmahnung heißt und so, da ist richtig, nur weil du eine blöde Fahne nicht rausgehangen hast.
Ja. Vor allem, es hingen ja trotzdem 300 weitere Fahnen da an deinem Haus. Also es macht eigentlich keinen Unterschied.
Aber man sieht sofort, wenn eine fehlt.
Ja. Ich weiß auch noch, wie dann diese ganzen Häuser, diese Plattenbauten an der Karl-Marx-Allee vom Alexanderplatz bis runter Frankfurter Tor wurden ja dann auch alle, inklusive auch die Karl-Marx-Stalin-Bauten da, komplett saniert irgendwann in den 90ern. Es war eine ganz aufregende Zeit, als wir dann auf einmal da in diesem Haus saßen und alles neu gemacht wurde und die Fassade und die Bäder und wurden dann irgendwie so ein bisschen schicker gemacht. Und dann weiß ich auch noch, wie Oma und alle sich gefreut haben, dass sie diese Stumpen da abgemacht haben. Diese
Nupsis hattest du
gesagt. Die Nupsis. Und ich auch noch so kurz zu Oma gesagt habe, nein, das ist aber jetzt nicht so schlau, dass sie das abgemacht haben.
Wenn es nochmal anders kommt.
Ja, genau. Was ist denn jetzt? Und da weiß ich auch noch, wie ich das als Kind wirklich so dachte, die können das ja jetzt nicht einfach wegmachen. Also das hat ja auch einen Sinn und Zweck. Ich kann ja auch sein, dass ich meine Union-Fahne raushängen will oder so.
Stimmt, muss ich selber kümmern.
Ja, und dann weiß ich nämlich, da lagen nämlich in der Straße da auch Berge, immer diese Dinger lagen dann auf so einem Riesenberg oder in so einer Tonne, wo sie die halt alle abmontiert
und wurden dann ironischerweise zu Wurf geschossen am 1. Mai.
Wahrscheinlich, ja. Ah ja, ach, die guten alten 90er war.
Damals.
Ja. Apropos, die Leute, die dann geklingelt haben, das habe ich aber auch schon mal erzählt, meine Mutter meinte auch, es gab auch hin und wieder die Situation, dass Leute geklingelt haben, die sie dann freundlich darauf aufmerksam machten, wenn sie noch nicht wählen war.
Ja.
Ja. Die hat gesagt, Entschuldigung, aber sie waren wohl noch nicht bei unten und haben das Kreuz gemacht.
Uns ist aufgefallen, ja. Es gibt doch auch heute, ich glaube, Australien hat ja Wahlpflicht, also nicht nur das Recht auf Wahl, sondern sogar Wahlpflicht. Also du musst, wenn du da Bürger bist, musst du wählen gehen, wenn unter Strafe, wenn du irgendwie
unter Strafe so.
Ja, also Geldstrafe wahrscheinlich nur, aber genau.
Und was ist, wenn du krank bist?
Ja, dann kannst du bestimmt sagen, ich bin krank. Also ist jetzt nicht so, dass es ist ja keine Diktatur, aber ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, also sprich nah genug, ist ja bei Australien auch nicht immer sichergestellt, nah genug an einem Wahllokal wohnst und halt nicht krank bist, dann kannst du oder dann musst du wählen gehen.
Wäre die Wahlbeteiligung nicht höher, wenn wir einfach alle online voten könnten?
Ja, aber da haben wir ja das Problem, dass online- oder computergestützte Wahl nicht einer demokratischen Wahl entspricht, wie wir sie gerne hätten. Weil du da kannst mit Wahlcomputern keine Wahl abhalten, die nach den drei Grundsätzen frei, geheim und gleich ist. Nee, was sind die drei Grundsätze für unsere Wahl? Warte mal, frei, geheim, Und nachvollziehbar, das war's. Also es geht nur, gehen nur zwei Dinge davon.
Ah.
Also du kannst,
ah,
du
jetzt
kannst,
check ich's.
Ja, du kannst einen Computer, ah, du kannst ja, mit Computern stimmt. keine nachvollziehbare Wahl machen, die gleichzeitig geheim ist. Und du kannst keine freie Wahl machen, die gleichzeitig nachvollziehbar ist.
Ja, ich finde es ja auch nicht schlimm. Ich freue mich ja da immer rauszukommen auch mal.
Ist ja auch mal was Schönes, wenn man mal einen Spaziergang machen kann.
Ja, ja, ich mache das ja. Ich finde ja Wählen sowieso ganz cool und dann geht man da rüber und dann ist man da
macht in seinem Wahllokal. Macht man sich kurz schick, ne? Ja.
Zieht man sich den Sonntagsanzug an.
Genau. Und dann trifft man da die Leute. Ich meine, auch die Wahlhelfer, die haben ja da auch alle großen Spaß eigentlich immer.
So sehen die auch immer aus, ja.
Das sind Beamte halt, ne? Wo denkst du, ja, ihr habt euch freiwillig für den Lehrerberuf entschieden, jetzt müsst ihr halt auch einmal in 5 Jahren an einem Sonntag hier sitzen. Punkt. Und finde ich mag das ja. Auch dann geht man da in so eine Turnhalle oder weiß ich nicht, was ist bei mir. Doch bei mir ist das irgendwie immer so eine kleine Schule hier in die Ecke.
Ja, bei uns ist auch immer hier so eine Grundschule, wo man dann in den Räumen, wo dann auch immer die Buntstiftzeichnungen der Schüler noch an den Wänden hängen, kann man immer noch auch mit so Buntstiften sein Kreuz machen.
Ich weiß auch noch, in der Grundschule oder auch generell in der Schule war, wenn Wahlwochenende war, dann hieß es auch immer am Freitag vorher, dass wir immer besonders ordentlich alles aufräumen sollten. Oder da mussten wir schon die Tische irgendwie alle in der letzten Stunde irgendwie immer an den Rand stellen oder weiß ich nicht was. Aber da gab es dann immer zusätzliche Arbeit, die wir da leisten mussten als Schüler.
Da wurden die Tische nochmal mit Atta geschrubbt. Wir mussten unseren Tisch immer mit Atta schrubben, weil ich in meinem Bankenfahrer ständig Tic-Tac-Toe mit Edding gespielt haben auf der Bank.
Ja, Atta gab es bei uns auch noch lange.
Nicht, dass die Leute, die wählen kommen, einen schlechten Eindruck haben.
Ja. Oh, hier hat ja schon jemand Kreuze gemacht.
Naja, aber immer neben die Kreise, Kreuze. Komischerweise.
Ja. Stimmt, mein Sohn hat mir erzählt auch, dass irgendwo in irgendeinem Klassenzimmer dieses besagte andere Kreuz, das einer gerade meinte, irgendwie schon in die Bank geritzt ist. Also auch das gibt es nach wie vor noch. Wahrscheinlich, selbst es ist eine Grundschule,
ja.
Wird da jetzt auch nicht überall sein, aber es wird immer noch irgendwo in die Bänke gekratzt, ohne wahrscheinlich wirklich zu wissen, was es bedeutet.
Wollte ich gerade sagen, ja. Meinst du, das ist dann schon so aus Ideologie oder ist das einfach nur, weil man mal edgy sein will?
Wahrscheinlich, das sind dann die Frechen, die das irgendwie von irgendjemandem gesehen haben oder so.
Ja, die haben irgendwo mal
in unserer Schule, aber habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, zu Ostzeiten in unserer Grundschule hatte irgendjemand Depeche Mode an die Wand gesprüht mit schwarzer Farbe. Und ich als Grundschüler dort mit meinen, weiß nicht, 6, 7, 8 Jahren, wusste man nicht, was Depeche Mode bedeutet.
Mode kanntest du noch.
Und jetzt im Nachgang fand ich es eigentlich schon überhaupt cool, dass da jemand mit Farbe was an die Wand, wahrscheinlich war es auch nicht gesprüht, sondern gemalt oder so, ne? Mit Lack.
Na, vor allem, wenn du dir das Bandlogo anschaust, das sieht ja auch aus wie an die Wand gemalt. Ja, aber dieses.
Na, Nelke, ne? Nee, da war es noch Rose.
Ich weiß noch, wie Martin, der neben mir saß in der Grundschule, also lass es 2., 3. Klasse, also wir waren noch ultra klein. Der malte oder mit Bleistift sehr aufmerksam dieses hässliche Scheiß-Hakenkreuz auf unsere auf unsere Bank.
Klassenbuch.
Unseren Tisch. ins Klassenbuch. Und immer auch so, ich hatte auch das Gefühl, er macht das heimlich, klar, weil es verboten war, auf dem Tisch zu malen. Ich habe aber überhaupt nicht verstanden, was der da macht und was das sein.
Was war das erste, 2. Klasse?
Ich glaube 2., 3. so. Okay, und dann, und ich saß komischerweise neben dem und wir saßen beide vorne, wahrscheinlich, weil wir beide irgendwie verhaltensauffällig waren. Also man wurde ja dann immer nach vorne gesetzt. Bei mir in der 5., 6. Klasse hat meine Grundschullehrerin das allerdings aufgegeben mit mir und hat mich einfach konsequent nach hinten alleine gesetzt, dass ich da in der allerletzten Reihe war, da konnte ich machen, was ich wollte.
Konntest du in Ruhe Hakenkreuz malen?
Ja. Nein, um Gottes Willen. Aber ich weiß nur, wie Martin das malte und auf einmal die Lehrerin entdeckte. Und ich habe die nie wieder, also erstens davor und nie wieder danach so erlebt, wie krass die entrüstet war. Sie war wirklich so, was machst du da? Also Martin und überhaupt. Und die hat das war so eindringlich für mich. Also im Nachhinein auch, glaube ich, gut, dass sie so hart reagiert hat. Im Sinne, also sie war so erschüttert, dass ein kleines, zartes Grundschulkind irgendwie dieses Symbol auf diesen Tisch malt, die dann halt wirklich in dem Moment den Unterricht unterbrochen hat und gesagt hat, so Martin. Und für alle anderen hier. Dieses Symbol wird hier nicht gemalt. Und dann erzählt er. Und dann hat uns
dann
versucht,
auch gleich erklärt, was das ist und
genau,
so,
sie
warum
hat
das nicht so das Beste ist?
Ja, sie hat versucht, auf eine sehr pädagogische Art und Weise uns zu erklären, dass dass das ein Symbol ist, was eben in der deutschen Geschichte, und das ist ganz schlimm. Ich weiß nur, dass sie jetzt nicht wirklich gesagt hat, übrigens, da sind 6 Millionen Juden vergast worden, sondern sie hat eher so schon erklärt, dass das eins der, dass das ein ganz schlimmes Verbrechen und Krieg und hatte uns das irgendwie auf jeden Fall so eingebrannt, dass ich da saß und dachte, ach du Scheiße, das ist ja schlimm, das ist ja schlimm. Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Und das für mich damit klar war, alles klar, das benutzt du, das geht nicht. Das ist schlimm und das geht nicht. Ich weiß nicht mehr genau die Details, wie
und
sie
hat
das.
Hat Martin das dann auch eingesehen?
Der hat halt richtig, da weiß ich noch, da kamen seine Eltern und da gab es ein Gespräch mit den Eltern und allem und da, dass sie ihm halt zu erklären haben, dass er das nicht mehr machen soll. Und er hat das dann auch, glaube ich, sehr geschämt. Vor allem deswegen, weil er nicht wusste, was das bedeutet. Mir war völlig klar, dass Martin das irgendwo gesehen hat und war von seinem großen Bruder oder wer weiß was.
Das ist dann halt mal immer interessant, ne? wo Kinder sowas dann herhaben. Also auch bei Carsten jetzt. Wo war das bei... Beim Großen
oder bei der Grundschule? Beim Großen, ja.
Also da sind sie ja schon ein bisschen älter als erste, zweite Klasse, sag ich mal. Ne?
Ja. Vielleicht haben sie auch alte Bänke noch. Ich weiß nicht. Vielleicht hat Martin da schon dran gesessen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Na,
eben. Die haben auch noch Atta wahrscheinlich, um zwischen die Bänke zu schrubben. Ja. Wir hatten bis 99 unsere Atta-Vorräte da noch in der Schule. Die haben da irgendwie viel gehabt. Hast du noch, das ist ja so Scheuermilch, ne?
Ja,
genau. Milch.
Ja, aber das wollte ich gerade sagen, müssen wir mal erklären.
So bestimmt mittlerweile auch als Pulver. Krebserregend, oder? Bestimmt.
Oder bestimmt. Es ist nicht wie Sean Paul und Beyoncé bei dem Baby Oh Boy oder wie das hieß, mit Atta Atta Anaya. Da gab es noch mal einen Song.
Ich glaube,
Anaya. Ja, Baby Boy hieß der, glaube ich. Der hieß, glaube ich, Baby Boy.
Ja, nee, das ist bestimmt, fällt mittlerweile bestimmt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz oder so, Atta. Das sah auf jeden Fall immer sehr ätzend. Und hat aber auch alles abgekriegt, das ist erstaunlich. Ja. Das hast du mit jedem Fleck weggekriegt.
Auch Hornhaut
und ein Stück
an den
des Tisches.
Und rechte Ideologien im Kopf.
Und rechte Ideologien im Kopf, inklusive Kopf dann, im Zweifel. Ja, wenn es gar nicht mehr geht. Ja, aber es ist schon, also ne, da weiß man immer nicht, ob das aus dem Elternhaus kommt oder genau wie du sagtest, Anja, so großer Bruder oder Freunde oder großer Bruder von Freunden oder irgendwie sowas halt mal gesehen und wahrscheinlich dann auch mitgekriegt, dass es irgendwie in Anführungsstrichen verboten ist und dann ist es halt irgendwie gleich cool und dann malt man das halt irgendwie so kontextlos in der zweiten Klasse auf den Tisch, ne?
Ja. Naja, vor allem, das war ja auch in meinem Fall dann wirklich 93, 94 oder irgendwas, also da, wo auch komischerweise sich gerade auch so in Ostdeutschland und Ostberlin da irgendwie diese bescheuerte Einstellung nochmal irgendwie verstärkt hatte und man dann auch, also wo meine Mutter auch noch sagen könnte, da kommt einer mit Springerstiefeln und Bomberjacke, da gehen wir mal auf die andere Straßenseite. Also beziehungsweise waren diese Menschen, diese Neonazis ja auch einfach so krass, also zu erkennen noch, wo man wusste, okay, alles klar, das sind fiese Typen, die denen gehst du aus dem Weg. So, ja. Man wusste, das sind die Scheißtypen. Und so. Aber jetzt sitzt er da, weißt du ja nicht, kennst du ja nicht mehr. Jetzt
kann man nicht,
auf einmal
kann man nicht mehr erkennen, wer ein Arschloch ist und wer nicht. Nee,
jetzt musst du dich mit denen unterhalten.
Ja, ja gut, aber dann geht's ja auch meistens schnell. Also das, ja, das ist ja nicht so, dass sie damit lange hinterm Werk halten. Ja. Gerne auch gepaart mit anderen, Corona ist alles, 9/11 war es ein Inside-Job und Corona ist, gibt's gar nicht und so. Das ist ja heutzutage alles weit gefächert, diese ganzen, sagen wir mal, Ideologien, weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, aber so.
Theorie. Ich weiß gar nicht, haben wir da letztes Mal schon drüber gesprochen, aber haben eure Eltern auch diverse WhatsApp-Gruppen, in denen sie Videos empfangen?
Zum
von
Glück nicht.
Okay, weil meine Mutter hat das auch ziemlich schnell unterbunden, aber meine Mutter hatte eine WhatsApp-Gruppe, wie irgendwie unsere, also meine Eltern oder die haben, diese Generation hat irgendwie, die haben alle WhatsApp-Gruppen. Ich verstehe das immer nicht,
Carsten,
diese alten Leute.
Deine, eure Familie hatte auch mehrere sogar, oder?
Nee, also es gibt eine so eine Familiengruppe, ja.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob meine Eltern noch so eigene Gruppen haben, bestimmt. So Nachbarn oder keine Ahnung was. Und ich krieg auch, ab und zu kriege ich dann mal noch was von meinem Vater auch noch zugeschickt, so irgendwelche lustigen Videos.
Aber direkt
oder
dann.
Fotos.
Nicht in der Gruppe.
Ja, die er dann, aber aus der Gruppe, wo du schon siehst, so weitergeleitet, dann weißt du genau, okay, hat er wieder vom Nachbarn bekommen. So. Immer,
ja,
immer der gleiche, immer gleiche Alternhumor, so Alternwitz.
Genau ja. Darum, dadurch, dass das kennzeichnet diese Gruppen. Dieser komische Humor, den wir schon irgendwann in den 90ern, spätestens Ende und in den Nullerjahren irgendwie mal abgelegt haben. Wo man auch
naja, sagst du, ich freue mich darauf, wenn ich einen Enten aufnehmen kann.
Warte, ich leite gleich weiter, was mein Vater geschickt hat.
Weil meine Mutter kriegt zum Beispiel zu Weihnachten dann irgendwie so einen ganz süßen, knuddeligen Teddy. Der ist so süß, ja. So ein ganz süßer Teddy.
Stimmt.
Und der hat so ein kleines...
Magenkrämpfe, wo du es schon einfach nur sagst.
Der hat so ein kleines Weihnachtsmäntelchen an und der tanzt so und macht Jingle Bells. Und dann reißt er sein Mäntelchen auf und dann siehst du da auf einmal so ein recht lang für diese Teddy-Verhältnisse Teddy-Penis da exhibitionistisch entblößt.
Der traditionelle Weihnachts-Teddy-Penis. Solange ich den nicht gesehen habe, ist nicht Weihnachten.
Genau. Und das ist so, und da lacht die
sich
Penis. Dann checkig. Oder halt wirklich in die andere Extreme, also es bleibt so süß, also es ist nicht so, sondern es ist da was ganz extrem Kitschiges, irgendwelches mit Amore, Diamo und so auch in so einer, mit so einem Grafikdesign der Nullerjahre. Oder man denkt, wo kramt ihr denn das her? Das ist alles so
Jammer, Sparabo-mäßig. Das haben die jetzt alles gerade auf Facebook bekommen.
Stimmt.
Ja, du weißt doch, diese Latenz, diese Latenz in den älteren Generationen ist doch so, dass es, sagen wir mal, so 3-4 Jahre braucht, bis alles, was wir vor 3-4 Jahren schon nicht mehr lustig fanden, dann so durchgesuppt ist. Das ist dann irgendwie, ach guck mal, hier habe ich gerade bekommen. Und dann machst du es auf, ist irgendwie, keine Ahnung, Rickroll-Video oder so.
Ich
reagiere ja oftmals. Entschuldigung, ich reagiere oftmals auch dann nicht mehr auf das, was meistens der Vater schickt irgendwie. Aber wenn man sich das nächste Mal dann wieder sieht, kommt dann so die Frage, und hast du eigentlich gesehen, was ich dir geschickt habe? Ja, Vater, hast du.
Ja.
War doch super, oder? Also ich habe ja so gelacht. Okay, Vater.
Ja, genau so ist es nämlich. Und dann finden die das, dann kriegen die das, dann sind die, also ich finde es ja auch süß, ne? Also solange
hast
das...
Hast du ja nicht gesagt. Eben,
hast, du ja nicht antwortet. Hast du das überhaupt gekriegt, da? Solange das in dem Rahmen bleibt, denkt man sich, kommt, ist doch schön, dass ihr eure Gruppen habt, ist doch schön, dass ihr da irgendwie euren Humor findet, dass ihr da irgendwie alle euren Quatsch machen könnt. Aber jetzt ist was passiert, Beginn des, also die erste irgendwie Mitte März, rief mich meine Mutter an und sagt, du Anja, meine Arbeitskollegin, die hat mir da so ein Video geschickt. Ich weiß nicht, also ich finde das ganz schlimm, was die da sagen. Und jetzt kommt die und die glaubt daran. Ich so, wie jetzt kriegst du? Und dann kriegt die halt tatsächlich von irgend so einem YouTube-Channel weitergeleitet innerhalb dieser WhatsApp-Gruppen. Irgendein Typ, der da halt sitzt und irgendwie eine ganz schlechte Videoqualität, irgendwie nur 200 Abonnenten und auch nur 30 Aufrufe oder irgendwie so ganz schlimm, zum Glück, nur so wenig, zum Glück. Wo der halt behauptet, dieses Virus ist eine Erfindung der Regierung und wir bla bla bla. Diesen
das,
ganzen
auch, das ist dann einer von denen, die dann vor der Volksbühne stehen und sagen hier.
Genau so ein Mensch. Und Mama so, Anja, was mache ich denn jetzt? Und das ist so, und der überlegt es hier und meine Arbeitskollegin, die glaubt das alles und und da denke ich auch so, scheiße, wenn jetzt auch noch mit einer im Büro zusammensitzt, die dir dann sowas um die Ohren haut und der du dann erklären musst, dass das alles Quatsch ist. Und meine Mutter war völlig überfordert.
Zu Recht.
Und dann habe ich auch angefangen, halt so Sachen rauszusuchen, die sie ihr dann halt antworten kann. Und ich sagte, hier, das schickst du jetzt bitte und das schickst du jetzt bitte, damit die nicht anfängt, diesen Quatsch zu glauben. Oder sich das vor allem bei dir im Büro zu verbreiten. Meinetwegen soll sie es halt glauben, aber sie soll bitte aufhören, die Leute zu agitieren, die da bei dir wohnen und arbeiten. Und da habe ich dann gedacht, und das wurde dann auf einmal immer mehr. Und dann in all diesen erwachsenen WhatsApp-Gruppen kam auf einmal diese Scheiße da an, ja? Und
Also es ist tatsächlich schwierig, weil vor allem ja dann in so einer, also wenn sie sagen, so jemand, der an Chemtrails glaubt oder so, ja, das ist ja harmlos. Da kannst du halt sagen, ja, mach. Ja. Interessiert mich nicht, ich antworte darauf einfach nicht und ignoriere das hinlänglich, ja, also das ist ja egal. Aber wenn dann irgendwie Leute anfangen zu sagen, hier diese Corona ist Verschwörung und Masken bringen eh nichts und so. Und dann sitzt du mit denen in einem Büro zusammen und dann, die sind ja dann auch gerne mal geneigt, irgendwie dich anzuhusten, sag ich mal jetzt ganz blöd. Und halt eben nicht die ganzen Regeln einzuhalten, die dafür sorgen, dass unter anderem ja auch du geschützt bist und so. Das ist halt dann immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, da hilft es manchmal. Es gibt ein paar Seiten im Netz, die natürlich dieses ganze, die Banken von was da alles so an Talking Points irgendwie existiert. Aber B ist, glaube ich, auch gar nicht so, wenn man also das hat und das eben nicht ignorieren will, dann kann man mal irgendwie so suchen. Ich habe jetzt keinen Link auf Tasche, aber vielleicht kann ich ja noch einen verlinken in der in den Shownotes. Da gibt's relativ gute Ansätze im Netz von so Leuten, die sich damit schon länger beschäftigen, wie man mit solchen Leuten redet. Also oder wie man denen begegnet, weil es hilft mir eben nicht leider nur zu sagen, aber hier ist so ist, wie es wirklich ist, weil du dann halt sofort in die Kategorie bei denen jedenfalls gesteckt wirst, die mit an der Verschwörung beteiligt sind oder halt die noch nur noch nicht wach genug sind und so, weißt du? Also du bist halt,
stimmt.
Du bist selbst mit Fakten kannst du denen nicht begegnen, also nicht im 1:1 Gespräch. Das nehmen die einfach nicht ernst. Oder im Zweifel nehmen sie es halt sofort in ihre Welt auf und sagen, ja, aber, so, weißt du? Und also es gab irgendwie letzte Woche ein relativ interessantes Video von jemandem, der bei diesen Volksbühnenprotesten da war. Und da hat er halt einen vor der Kamera gehabt, der gesagt hat, hier, dieses Virus kommt aus einem Labor in China, so bla, das ist hier man-made und das ist eine Biowaffe, so nach dem Motto, ne, und dem hat er dann halt gesagt, ja, aber die, also nicht ja, aber hat gesagt, aber die Erbmassenuntersuchungen zeigen halt was anderes, also dass es halt natürlich entstanden ist und nicht und sich auf den unter anderem auf den Essensmärkten in China verbreitet hat, wo halt diese Tiere, also die Fledermäuse, die das halt in denen sich das entwickelt hat, die wurden dann halt dort gegessen und so kam das dann, hat's die Artengrenze übersprungen und so. Und dann hat der Typ, der Verschwörungstheoretiker, ihn halt nur angeschaut und gesagt, ja, aber das kommt trotzdem aus dem Labor und auf diesen Märkten wurde es dann nur weiterverbreitet. Also hat halt sofort das eigentliche Gegenargument aufgenommen, in sein Narrativ integriert und weitergemacht. Also du hattest halt überhaupt keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Der war halt komplett in seiner
Welt. Das ist ja wie
Welt.
Mit scheiß Nazis. Ist ja auch manchmal so, dass du da, naja, gut, sind ja auch. Na egal, ja.
Ja, nee, aber also insofern ist es ist tatsächlich schwierig und normalerweise würde ich halt immer sagen, die Energie ist es nicht wert, die man aufbringen muss, um da irgendwie ranzukommen, weil, also einfach ignorieren im besten Sinne. Aber es ist natürlich tatsächlich schwierig, wenn das Ignorieren dazu führt, dass man selber eventuell gesundheitlich gefährdet wird, weil man eben mit so jemandem in einem Büro sitzt oder halt sonst irgendwie nah in Kontakt kommen muss oder so.
Das habe ich nämlich auch überlegt. Also wie reagiert man auch, vor allem wenn man jetzt in einer gewissen Position ist, dass man zum Beispiel auch Personalverantwortung hat, dass man eben Abteilungsleiter ist oder irgendwas und dann hast du bei dir in deinem Team, das war ja irgendwie wirklich noch zu einer Zeit, wo wir auch dachten, vielleicht kommen wir nächste Woche wieder ins Büro und das Homeoffice ist erledigt. Aber da habe ich auch so gedacht, wie würde ich reagieren, wenn einer meiner Mitarbeiter, für die ich verantwortlich bin, für deren Chefin ich bin, jetzt auf einmal anfangen würde, mit mir solche Gespräche zu führen.
Ja.
Weil klar, du fängst dann an zu argumentieren und zu streiten oder was auch immer, aber das ist nicht leicht. Und wie kann man generell als Arbeitgeber eigentlich dann bei solchen Sachen reagieren und sagen, ey, du kriegst hier eine Abmahnung oder du wirst jetzt von mir zwangsweise nach Hause geschickt oder bitte, oder ihnen halt wirklich, du kannst natürlich diese Person immer bitten, dass er mit seiner Meinung einfach zu Hause bleibt oder die zu Hause gerne diskutiert, aber nicht hier in den eigenen Räumen verbreitet. Aber da habe ich auch so, was hat man da arbeitsrechtlich eigentlich eine Möglichkeit zu sagen, ey, halt mal die Klappe hier, sonst gehst du bitte?
Also arbeitsrechtlich ist das tatsächlich interessant, da müsste vielleicht mal jemand, der Anwalt ist, sich dazu äußern, keine Ahnung. Aber ich glaube, generell musst du halt abwägen, was ist dir wichtiger. Also wenn es jetzt um Corona geht und so, würde ich halt immer sagen, wäre mir die Gesundheit der restlichen Mitarbeiter wichtiger als auf die Sensibilitäten von einem einzugehen. Also da würde ich dann tatsächlich die krasse Hierarchiekeule rausholen und wenn ich irgendwie weisungsbefugt bin, sagen, du bleibst einfach zu Hause, Punkt. Weil du behältst dich im Zweifel nicht an die Hygienemaßnahmen, die dazu beitragen, dass alle anderen geschützt sind.
Ja, und dann du schränkst dir meine Freiheit ein.
Genau, das aber das ist dann halt so.
Und weiß ich nicht.
Ja, Punkt. Das ist,
und dann,
genau, ich schränke deine Freiheit ein, aber zum Schutz von allen anderen. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, dann geh gerne zum Betriebsrat oder alle Wege stehen dir offen. Da wirst du dann im Zweifel gegen dieselben Wände rennen oder auch nicht. Mal, muss man dann sehen. Aber das wäre mir dann den Streit auch wert, der sich dann vielleicht Wochen später dann anschließt daran.
Stimmt. Aber dann stellst du fest, du hast also bei dir im Unternehmen jemanden, der offensichtlich ganz, ganz falsche Richtung abgebogen ist oder vielleicht noch mehr tiefer da reingerät. Wie kann man denn also auch generell, ist mir dann so der Gedanke gekommen, du sitzt dann auch ja wenn in Zukunft immer mit dieser Person in einem Raum oder irgendwie zusammen und die verbreitet vielleicht auch unter den anderen Kollegen diesen, also kann man eigentlich jemanden kündigen und dem sagen, also weil deine
Auffassungen bestimmter Themen gegenüber. Nee, das hat man nicht, ne?
Das kann man. Ist schon schwierig tatsächlich. Es gibt ja auch diese Bewegungen von so linken Gruppen, die halt Nazis de-anonymisieren, ne? Also die halt irgendwie Nazis raus, also doxen, sagt man ja im Internetzeitalter. Also die Namen rausfinden und Adressen und Arbeitsplatz und das dann teilweise dann am Arbeitsplatz bekannt machen, dass einer ihrer Mitarbeiter irgendwie aktiver Nazi ist und so. Das ist auch für mich ein schwieriger Bereich, wie ich da moralisch zu stehe. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit, also du hast ja auch eine als Unternehmen eine soziale Verantwortung und wenn du die irgendwie formuliert hast in einem sowas wie Code of Conduct oder irgendwie so oder einen Unternehmensleitsatz oder so, wenn man dann also Leute hat, die auch in ihrer Freizeit oder sogar in Betriebskleidung oder was weiß ich, dagegen ganz klar verstoßen, hat man eventuell eine Handhabe, aber wie gesagt, bin kein Anwalt, ich weiß es nicht, wie es da rechtlich aussieht.
Es ist mir nur da so beigekommen, weil eigentlich genau ist es deswegen auch wirklich cool und empfehlenswert und wichtig, sowas zu formulieren und dann auch schon bei Einstellungen im Idealfall spätestens, wie auch immer, eben bei neuen Leuten sagt, hier, das sind übrigens unsere Firmenregeln hier und das ist das, wie wir uns nach außen darstellen wollen. Bist du damit genauso einverstanden und kannst du die so vertreten, dann ist, ansonsten kannst du gehen. Ne? Also das kann man natürlich an der Stelle schon versuchen zu verhüten.
Ist es wieder schwierig, ob das Bestandteil eines Arbeitsvertrags sein darf.
Ja,
also
stimmt.
Also kannst du natürlich sagen beim Einstellen und so, hier sind unsere Unternehmensleitsätze, dafür stehen wir als Müllabfuhr, keine Ahnung. Und wenn du das nicht auch so siehst, dann hast du hier nichts zu suchen, kann man sagen, aber ob das rechtlich bindend ist, ist wieder eine andere Frage.
Na, ich bin halt nämlich auch darauf, also es gibt ja auch so ein internationales oder nationale Charta der Vielfalt zum Beispiel, die ja auch verschiedene Unternehmen unterzeichnen. Und da ist mir eingefallen, bei uns an der Schule gab es das Label Schule mit Zivilcourage, oh Gott, jetzt weiß ich das nicht mehr, Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage, so ist das. War so ein Label, was man sich erwerben konnte von der Bundeszentrale für irgendwas.
Genau, kann ich auch noch.
Oder, und das war für uns total wichtig. Wir wollten es unbedingt. Wir wollten damit eben zeigen, Nazis haben bei uns hier nichts zu suchen. Wir als Schüler und Schülerinnen wehren uns dagegen und wir wollen dieses Label bekommen. Weil das ist echt ein Schild, was man draußen dann so rangebatscht
immer noch im Übrigen, ne? Also dieses Label. Oder diese Schule mit Courage gibt es immer noch.
Genau, ich fand es auch damals total cool, dass die sich da engagiert haben. Und da mussten wir damals, jeder einzelne schon auf der Schule sitzende Schüler, das unterschreiben und sagen, ja, ich bin dafür, dass wir dieses Ding kriegen. Und ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, wieso muss ich jetzt hier irgendwas unterschreiben? Ich habe das tatsächlich irgendwie nicht so ganz gecheckt, warum ich jetzt hier gezwungen werde, weil ich nämlich gleichzeitig gedacht habe, ich bin hier nur noch ein Jahr oder ich weiß es nicht mehr, aber gleichzeitig gedacht habe, kontrollieren die jetzt jeden neuen Schulbewerber? Also jeder, der sich neu an der Schule sozusagen einschreibt, ist derjenige, muss der das dann auch unterschreiben? Wie kontrollieren wir denn, ob das ein Arschloch ist oder nicht? Oder dürfen wir den dann nicht annehmen? Also da habe ich mich zum ersten Mal auch schon mal so damit auseinandergesetzt, wie man sowas eigentlich macht oder darf.
Also ich glaube, das ist mehr so, also das ist ja natürlich eher was Plakatives, ne? Also ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch machen darf, so mit der DSGVO, ob man da von allen so Erklärungen einsammeln darf mit Namen und so. Mm. Ob das überhaupt noch rechtlich, aber weißt du.
Ich glaube, wir mussten auch noch mehr machen. Also es war jetzt nicht nur hier unterschreiben, dann kriegst du das Schild, sondern wir mussten schon auch, also wir hatten das Stolperstein-Projekt und so, wir haben ganz viel so gemacht, dass du diesen Titel auch wirklich bekommst. Also das war jetzt nicht so. Und so einfacher, sondern du musstest dich auch engagieren.
Ich vermute mal, dass das dann sowas ist wie so Weltkulturerbe, ne? Also das wird ja auch einfach verliehen und wenn du dann irgendwas daran änderst, dann wird dir der Titel auch wieder aberkannt. Also dass das mehr so ein symbolischer Akt ist, den du dann, wenn es dann irgendwelche, jetzt in dem Fall, wenn es irgendwelche Nazi-Vorfälle an der Schule gibt, dass man dann das Schild auch wieder abmontieren muss oder so, was dann natürlich so ein bisschen, genauso wie es plakativ ist, das zu haben, ist es dann genauso imagemäßig plakativ, das zu verlieren, vermute ich mal. Und dass dann so ein bisschen der Selbstreinigungseffekt oft in der Schule gehofft wird, also dass dann irgendwelche entsprechenden Vorfälle intern diskutiert werden und so. Also das vermute ich, dass das so ein bisschen dahinter steht. Also natürlich gibt es keinerlei Handhabe, einen Schüler nicht an der Schule anzunehmen, nur weil er so eine Liste nicht unterschreibt, im Zweifel.
Ja. Naja.
Habt ihr sowas,
schwierig.
Carsten? Habt ihr so ein Schild an der Schule?
Jetzt fragst mich, was ich vielleicht.
Aber müsste man das nicht sehen, wenn man an der Schule?
Ich denke, ja, ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich werde darauf achten, ab morgen wieder.
Genau. Kannst du mal anregen, jetzt wo alle da wahrscheinlich offen für sind, für solche Initiativen.
Ja. In Deutschland über 3300 Schulen. Ja. Ich lese gerade
Schule nebenbei. Ohne Corona.
Schule ohne Corona.
Wäre auch eine schöne Schule. Das werden wir sehen dann, ja.
Ja. Das wird dann, weil wir gerade auch bei Arbeiten sind, ich habe mir auch schon überlegt, ob das eventuell ein Marker wird auf dem Arbeitsmarkt in nächster Zeit, was natürlich hochgradig illegal ist und nicht geht, abzufragen, ob man schon ob man Corona schon hinter sich hat sozusagen, ne? Weil man ja dann vermutlich immun ist und dass dann solche Leute eventuell auf dem Arbeitsmarkt mehr Chancen haben als Leute, die es noch nicht oder nicht sagen wollen, ob sie schon hinter sich haben oder so.
Kann natürlich sein. Ja,
aber wie gesagt, alles hochgradig illegal. Macht das nicht, Leute, wenn ihr einen Arbeitsplatz habt, wo der Mitarbeiter, der vor euch sitzt und euch interviewt, euch fragt, ob ihr schon Corona hattet, dann ist das auch kein Arbeitsplatz, wo ihr arbeiten wollt.
Aber ich muss auch sagen, selbst wenn ihr einen Arbeitskollegen habt, der es schon hatte und der jetzt auch vielleicht immun ist, ich sag bewusst vielleicht, heißt es trotzdem nicht, dass ihr die ganze Zeit mit dem Arbeitskollegen rumschmusen solltet. Der ist nämlich trotzdem, das
also
ist nicht bewiesen.
Zumindest das nicht als einzigen Grund, ja.
Ja.
Also muss auch ein bisschen Sympathie da sein.
Genau. Also ja, aber ich habe jetzt erst wieder gelesen, dass die WHO schon gesagt hat, naja, man geht davon aus, dass, aber so richtigen Beweis haben wir nicht, dass die nicht auch trotzdem wieder Überträger sein können oder sich doch wieder infizieren nach einer gewissen Zeit. Ja.
Also seid trotzdem vorsichtig. Nur durch die Maske rumschmusen.
Ja. Ach Mensch, schmusen ist echt das auch, das fehlt ein bisschen. Ne? Aber nein.
Vor allem auf Arbeit mir, ja.
Ja, vor allem auf Arbeit. Ach ja, hört mir auf.
Aber schmusen mit Maske zum Beispiel ist egal.
Naja, geht aber ist jetzt nicht dasselbe.
Ist nicht das gleiche Schmusen.
Nicht dasselbe. Nicht so intensiv. Apropos Schmusen. Wir haben noch eine Zuschauerpost von langer Zeit, und zwar aus dem Februar. Also da hatten wir ja keine Sendung. Und zwar.
Da ging es uns noch gut.
Wie, als wir keine Sendung hatten, ging es uns noch gut.
Moment mal. Also, kein Virus hatten im Februar.
Und ach so, ja. Naja, wir hatten es schon und wir wussten es nur noch nicht. Ne?
Ja.
Und zwar von Mario, der uns, da geht es nämlich
Mario
um.
Mario heißt es.
Mario.
In Berlin sagt man Mario.
Mario. Der uns nach Beziehungstipps mal wieder fragt. Und ich finde da, weil ich von Schmusen dachte ich gerade, ist das eine gute Überleitung. Ich lese mal kurz vor, vielleicht habt ihr eine Antwort darauf. Also vor allem, keine Ahnung, Carsten ist da vielleicht
prädestiniert zu. Natürlich. Schon wieder so unter in so einem hohen Drucklevel.
Nein, aber ja, ich lese mal vor. Hallo meine Experten, ich habe beim Hören des letzten Rausschmeißers gedacht, ihr freut euch sicher über unangemessenes Liedgut, immer. Mein Tipp daher, Charles Aznavour, Du lässt dich gehen, was ein super Lied ist. Mal gucken, vielleicht spielen wir das ja nachher. Wo wir auch gleich bei der Frage sind, die sich insgeheim eigentlich jeder Mann stellt. Insofern ist Anja wahrscheinlich schon raus, aber vielleicht kannst du das ja mal aus der anderen Richtung sagen. Ab wann kann man sich gehen lassen, weil alle Partnerinnen der Beziehung pot-committed sind? Danke für eure Expertise, Mario.
Was sind die
pot-committed? Pot-committed kommt aus dem Poker. Das heißt also, wenn du schon so viel in den Pot geschmissen hast, dass es jetzt auch egal ist, also nicht mehr aussteigen kannst.
Da kommst du ohne mehr raus.
Genau. Also mit anderen Worten, ab wann kannst du vor der Partnerin pupsen und irgendwie die Tür nicht zumachen, während du auf Toilette bist oder einfach auch
Zähne putzen, jemand auf Toilette ist.
Oder auch einfach nicht mehr Zähne putzen. Ja, auch mal eine Woche lang nicht duschen, so wie Anja gerade.
Zwei Tage, Entschuldigung.
Also ab wann kann man sich so richtig gehen lassen, weil auch alles egal ist?
Ja, Carsten, sag
oder
doch mal.
Sollte es diesen Punkt überhaupt geben? Das ist ja vielleicht die Grundfrage, mit der wir mal anfangen können. Und wenn ja, ab wann ist der?
Also ich finde schon, dass es den Punkt geben sollte, wo man mal ordentlich pupsen darf, während die Frau in der Nähe ist, oder die Freundin. Weil sonst kriegt man auch Bauchschmerzen. Irgendwann. gehen lassen. So richtig gehen lassen.
So richtig gehen lassen, so mit allem.
Nee, dann ist irgendwann nicht mehr schön, oder? Das ist dann, was heißt mit allem? Also wirklich nicht mehr waschen?
Ja, alles vorher, was, also je nachdem, nach den eigentlichen, also sagen wir mal so, es gibt ja so die Phase in einer Beziehung, wo man gegenseitig auf seine Befindlichkeiten Acht gibt, ne? Also, wo man auch mal selber sich einschränkt, was gewisse Dinge angeht, die man vielleicht gar nicht so wichtig als wichtig erachtet, aber dann trotzdem darauf achtet, weil halt der Partner oder die Partnerin selber das irgendwie für sich als wichtig erachtet, so einfach um was Nettes zu tun oder halt generell das Beziehungsleben zu fördern. Und ich glaube...
Also auch mal spülen, obwohl man das kleine Geschäft
gemacht genau, hat. Ja, einfach, was man sonst immer nur einmal die Woche macht, macht man dann ja, halt mal ja, jeden ja. Tag so. Ja. Oder und ich glaube, so dieses Gehen lassen würde ich einfach mal so sehen, dass das irgendwann nicht mehr der Fall ist. Also, dass man dann wieder nur noch auf seine eigenen Befindlichkeiten achtet und sagt, okay, hier muss ja nicht gleich was Ekliges sein, aber es reicht auch, wenn ich den Müll alle 3 Tage runterbringe oder so, ne? Und nicht jeden Tag vielleicht, keine Ahnung, wie viel Müll auch immer produziert wird. Oder halt das T-Shirt, das T-Shirt nochmal aus dem Wäschekorb kramen und nochmal dran riechen, ob es nochmal geht. Oder so. Genau.
Ich glaube, wer mit sich gehen lassen, meint er vielleicht auch den Punkt, an dem man so an seiner Äußerlichkeit halt gar nicht
auf jeden
mehr
Fall, auf jeden Fall.
Was genau. macht, ne? Ja. Also sowas wie, also die Körperpflege, ja, aber auch so vielleicht nicht mehr so viel Sport macht oder weniger ja. Sport oder irgendwie mehr isst oder mehr Bier trinkt oder irgendwie sowas.
Das auf jeden Fall kommt also auch alles mit da rein, genau.
Das, sondern eben, genau, also wann ist der Punkt, an dem es egal ist, wie attraktiv du auf, also ob, wo Attraktivität egal ist, so ein bisschen.
Na, wo du zumindest das Gefühl hast, dass es nicht mehr so wichtig ist, ne? Also das ist ja, ich glaube, das ist mehr so ein persönlicher Anreiz. Man will ja, also zumindest sollte, finde ich, in einer gesunden Beziehung will man ja trotzdem noch attraktiv bleiben für den jeweiligen
genau,
anderen.
Genau, und
aber vielleicht kommt irgendwann der Punkt, dass man sagt so, jetzt ist die, aus der Sicht des Mannes, die ist jetzt 20 Jahre mit mir zusammen, die lässt sich eh nicht mehr scheiden. Weißt du so? Das ist jetzt auch egal.
Also so wie bei mir, meinst du?
Ja, genau. Gib mir noch einen Schnitzel.
Ja, also ich glaube, solange man, also man muss natürlich auf seine Gesundheit auch achten. Man selber will ja auch gesund bleiben. Also sollte man auch ein bisschen auf seine Ernährung und seine Fitness oder irgendwie seine Bewegung oder irgend so Sachen, dass man selber sich auch wohlfühlt. Weil wenn man anfängt, sich selbst unwohl zu fühlen, weil man sich vielleicht hat gehen lassen, dann wirkt sich das auch auf die Beziehung aus. Und dann ist es, dann geht's dir und dann lässt du dich nicht scheiden, weil du den zu dick oder zu do, also zu dick oder zu haarig findest oder so.
Zu haarig.
Sondern weil du denkst, ja, sondern weil du denkst so, irgendwie ist der in seinem Charakter halt jetzt auch einfach nicht mehr so wie er mal war. Und
da ist dann quasi das sich gehen lassen mehr Symptom als alles andere wahrscheinlich, ne?
Ja, weil er vielleicht auch mit sich unzufrieden ist, ne, und dann, oder sich, manchmal ist es ja auch so, man fällt ja dann auch manchmal in so ein Loch durch vielleicht eine Arbeitslosigkeit oder irgendwie. Und dann denkt man, ist ja auch egal, wozu ich mir jetzt noch die Haare wasche. ich muss ja eh nicht ins Büro oder so. Und,
okay.
Aber du müsstest natürlich, ich glaube, dass man sollte schon für sich selbst auch da immer drauf achten. Aber man sollte sich nie sicher sein, die verlässt mich eh nicht mehr. Also da muss man auch als Frau schon eher so sagen, oh, ich bin so froh, dass ich ihn gefunden habe und dass ich jetzt nicht mehr alleine sterben muss und so. Aber
also, die Männer sterben doch eher früher.
Ja, also ja, eben. Also ich glaube, dass man sollte schon immer ein bisschen schauen, dass man auch so ein bisschen sich selbst halt. Man muss sich selbst lieb haben und dann bleibst du auch, glaube ich, immer attraktiv für deinen Partner und deine Partnerin.
Ja, das ist aber auch so ein Kalenderspruch.
Ja.
Ist aber so.
Liebe ist.
Scheidungsgrund zu haben.
Sich auch mal gehen lassen.
Naja, also na, vor allem das Ding ist ja, du lernst ja deinen Partner oder deine Partnerin kennen und denkst dir, genau. Mensch, das ist so eine tolle Person und dann.
Das ist er jetzt.
So,
die ist es.
Genau. Und du denkst ja auch nicht, oh, weil der jetzt, also gibt's auch, ne? Es gibt natürlich diese Menschen, die irgendwie anders denken und oberflächlicher sind, als ich es bin, aber aus meiner Perspektive ist ja, wenn man sich verliebt, nicht so, boah, der hat einen geilen Body, sondern man verliebt sich ja auch und verbringt mit dem sehr viel Zeit und macht gemeinschaftlich irgendwelche Sachen, weil man sich da irgendwie intellektuell und aus anderen so Sachen zwischenmenschlich so halt sich so wahnsinnig gut versteht. Und vielleicht natürlich auch, weil der Sex besonders schön ist. Aber ob der jetzt dick oder dünn ist, ist ja eigentlich wurscht. So. Und wenn du dann aber, wenn diese Person, in die du dich da verliebst, so stark sich verändert, eben auch ruhig äußerlich, also sagen wir mal sehr stark äußerlich verändert. Und sei es jetzt eben eine, also wenn der auf einmal vielleicht bis dahin, bis er dich gecasht hat, hat der halt immer Waxing gemacht und das fandst du halt irgendwie cool oder so. Und dann hört er damit auf. Und dann musst du schon, glaube ich, auch als Partner überlegen, der verändert sich ja. Und ich glaube schon, dass man das besprechen sollte. Wie würde ich das jetzt sagen? Aber so dieses, das wenn man sich jetzt ganz stark transformiert und gleichzeitig eben, damit meine ich eben nicht nur, oder wenn man ganz plötzlich sagt, oh, ich pups jetzt hier immer rum und ich hält dabei auch noch meinen Arsch noch in ihr Gesicht und lacht mich dann kaputt, dann ist es schon so, du sagst, nee, das ist doch nicht mehr der Mann, in dem ich mich verliebt habe. Das ist doch komisch. Warum ist denn der jetzt auf einmal so ganz anders?
Früher hat er mich nie angepupst.
Ja, also wenn man eigentlich ausdrücklich bittet, du kannst mich mal anpupsen, findet gut, dann und dann macht er das plötzlich. So ganz ehrlich. Und findet also
das,
und
ja,
das dann
auch
noch
Gespräch,
regelmäßig.
Oder? Also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Jochen, aber wenn du mich einfach mal ein bisschen anpupsen könntest.
Ja, genau, kann ja sein, dass man das dann auch gut findet oder das, also aber dass man dann auf einmal so, ja, oder dass man halt doch, wenn manche, ich glaube, so kleine Probleme sind wirklich so Bier trinken zum Beispiel, ne? Man sieht das ja in Familien, wo dann auf einmal jeden Tag.
Man sieht das ja in Familien.
Na, oder früher sah
Anja
man
hat
das.
Ich habe zu viel RTL 2 geguckt.
Genau, es gibt ja so Klischee-Dings, da kommt mal Vater von der Arbeit nach Hause, macht sich ja mal ein Bier auf.
Ja.
Und ich glaube auch, wenn das am Anfang der Beziehung so gar nicht war und auf einmal merkst du, dein Partner hat so einen Hang zum Alkoholismus, den er vorher nie hatte.
Kannst dich auch mal fragen, woran es liegt. Ob du nicht vielleicht auch mal was an dir ändern sollte.
Und dann würde ich schon sagen, Mensch, du, Jochen, ich finde es ja nicht so schön, dass du mal jeden Abend, und ich glaube auch, dass es nicht gesund ist für dich, und ich meine, dein Körper verändert sich auch so ein bisschen, und früher hast du halt nur jeden zweiten Abend ein Bier getrunken, wollen wir nicht mal gucken, dass wir das wieder so hinkriegen. Dann darf man auch nicht sagen, also das finde ich, ja.
Da kann man auch als Kompromiss, wenn man nur jeden zweiten Abend ein Bier trinkt, in den anderen zwei Abenden, also die dazwischen, da kann man sich dann schön anpupsen.
Ja. Also ich, ja, also es gibt, glaube ich, diesen Zeitpunkt nicht. Also ich würde es zum Beispiel
jeder
Frau…
Oder es sollte
Frau,
ihn vielleicht nicht geben.
Ja, also klar, man hat irgendwann, gibt es so einen Moment, wo es dann nicht mehr darauf ankommt, dass man irgendwie super hot füreinander ist, sondern wo die Beziehung aus ganz anderen Gründen so beständig ist. Und das ist auch cool und schön. Aber da muss man eben wirklich gucken, dass man trotzdem noch gesund bleibt und dass man sich nicht charakterlich auch gehen lässt. Das glaube ich. Man darf sich charakterlich nicht gehen lassen.
Das heißt aber, dass für dich, wenn Jochen dann mit dem Waxing aufhört, wäre das für dich erstmal ein Warnsignal.
Ja, naja, also man müsste halt.
Ja, aber gut, wenn die Waxing-Studios geschlossen haben.
Na, dann ist schwierig. Dann ist schwierig.
Nein, also ich kenne ja gar, also nicht da, das ist jetzt ein Zeichen.
Ich kenne ja gar keinen Jochen.
Beispiel, aber nein, aber das ist auch ein blödes Beispiel. Also ich glaube eher. Ja, wenn es zum Beispiel jemand ist, der eigentlich immer sehr gerne Sport getrieben hat.
Ja.
Ne? Also ich selber, ich mach das gar nicht. Also wenn jetzt auf einmal einer kommt. Ich
kenn das
und
Gefühl
sagt,
gar nicht.
Du, sag mal, Anja, kannst du jetzt mal nicht bitte anfangen, Sport zu treiben, weil dann gefällst du mir besser. Wenn ich sagen, ehrlich, als du mich kennengelernt hast, da habe ich auch keinen Sport gemacht. Wie kommst du jetzt darauf, dass ich jetzt anfange?
Ja.
Oder was, Freundchen? Ich bin immer noch die.
Hör mal, Jochen. Guck dich mal an mit deinen zwei Bier und den Schnitzel immer abends.
Nee,
kannst dich immer wieder wachsen.
Ich finde es total wichtig, dann auch zu sagen, naja, ich merke schon, dass du ein bisschen schneller ansetzt oder so. Das kann man auch alles offen kommunizieren. Und dann muss man aber auch sowas sagen wie, Mensch, lass doch gemeinsam Badminton spielen gehen oder mal hier einen längeren Spaziergang machen.
Ja.
Oder so, lass mal ein bisschen in Bewegung bleiben. Aber so diese Dinge auf einmal auch von einem zu verlangen, das ist ja dasselbe zu sagen, du, also ich würde jetzt gern, dass du dir auf einmal, ja, zum Beispiel sagst, ich möchte, dass du deine Rückenhaare entfernst. Dabei hast du den kennengelernt und er hatte immer diese Rückenhaare und das fandst du schön. Dann hast du dir verdammt nochmal auch danach schön zu finden, finde ich. So.
Aber man kann ja auch mal seine Meinung ändern. Also sei es jetzt.
Das hat nämlich nichts mit gehen lassen zu tun. Wenn die immer da waren, dann ist es, also hat er sich nicht gehen lassen.
Hat er sich nicht. Es ist vielfältig,
ist
aber ich glaube, es gibt diesen Punkt nicht.
Na doch, ich glaube schon, dass es den gibt, oder Carsten? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber.
Oder Carsten?
Nee, aber ich meine, jetzt haben wir ja die weibliche Perspektive gehört.
Genau.
Ja, genau.
Bin mir auch unsicher.
Ja, aber ich glaube, also ich kenne das auch von mir, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo man sich, und sei es unterbewusst, nennen wir es mal, nicht mehr so viel Mühe gibt in einer Beziehung. Hm. Weil man irgendwie das Gefühl hat, ist halt. Safe ist irgendwie, man hat sich irgendwie eingespielt in so einen Rhythmus, ja, und der verändert sich ja auch, so eine Partnerdynamik ist ja auch jetzt nicht immer dieselbe und natürlich können wir jetzt irgendwie diese ganzen Beispiele, die du, Anja, auch gesagt hast, aber irgendwie verändert sich ja eine Beziehung über die Jahre, das kennen wir ja alle, so, die ist halt nicht so, ne, die
ja, hör mir auf.
Willst du über irgendwas reden?
Titanic.
Was hat Jochen wieder gemacht? Nee, aber das,
Gänste.
Genau. Nee, aber, und ich glaube schon, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo vielleicht so ein Ungleichgewicht entsteht und entweder der Partner selber dann das Gefühl hat, man lässt sich gehen oder der andere lässt sich gehen. Ich glaube schon, dass es den Punkt gibt. Und ob das jetzt eine Unaufmerksamkeit ist oder man dann auch selber das bewusst macht und Dinge, die man vielleicht vorher an sich, ob das jetzt irgendwas mit Körperhygiene oder ne, Rückenhaare auch mal abrasieren oder wachsen zu tun hat, weiß ich nicht. Aber dann hat man ja schon irgendwann den Punkt, wo man sagt, ah ja, das jetzt auch kann ich im August noch machen oder so.
Ich habe doch noch ein anderes Beispiel. Entschuldigung, bevor du, Carsten. Aber es stimmt, ich bin, und das, was ich wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen, also wenn man jemanden kennenlernt und der ist vielleicht ein sehr aktiver Mensch oder der macht irgendwie dieses und jenes und man findet das eben auch toll, dass der in einer Theatergruppe ist oder, weiß ich nicht, Gitarre spielt und eine Band hat oder gerne grillt oder man findet diese Person in dem Moment halt toll.
Alles gleich.
Und denkt sich, oder dass der immer Gärtner hat oder irgendwie, da ist irgendwie, man lernt die Person kennen, denkt sich, Mensch.
Der eine ist in der Band, der andere grillt gerne. Der jeder andere Hobbys.
Aber ich finde es schön, wie du deine Freizeit gestaltest, auch vor allem, genau, und jetzt sind wir jetzt hier zusammen und so und ich finde es cool, behalte deine Hobbys bitte unbedingt, weil dann bleibst du dir selber auch treu und bleibst glücklich, so ist meine Meinung. Und wenn du dann merkst, diese Person hört auf einmal auf mit all diesen Sachen, die sie früher so erfreut hat und macht die nicht mehr. Aus den, weiß ich nicht, und da muss, so geht halt jetzt nicht, also das ist ja auch sowas wie gehen lassen, also wenn man auf einmal die Dinge nicht mehr tut, die man eigentlich immer gerne gemacht hat und dadurch sich selbst verändert. Mhm. Und dann habe ich schon mal sowas erlebt, wo ich gesagt habe, sag mal, du Jochen, was ist denn, du gehst ja nicht mehr Badminton spielen, hast du früher immer gemacht. Ich merke, dass du dir das auch ein bisschen fehlt, so dieses da mit dem
Du wirst fett.
Und dann meine ich, und das finde ich dann, weil dann diese Person, die dann, Das sind immer Phasen, die man haben kann. Aber wenn man auf einmal, wenn sich dir so stark verändert, wenn du nicht mehr dieser Mensch bist, in dem, oder einen Ausgleich dazu findest oder so, das hat bei mir schon immer so einen Alarm ausgelöst von wegen, ist das noch der Mann, den du mal da gut fandest? Der ist jetzt irgendwie anders. Der macht ja gar nicht mehr das und das. Oder der wirkt ja nicht mehr so, als ob er unter der, so meinte ich das
dieses,
die ganze Zeit.
Aber dieses Gehen lassen ist ja bewusst irgendwas nicht mehr tun, weil die Alte ja sowieso safe ist irgendwie. Na, so verstehe ich das halt.
So würde ich es auch verstehen.
Wo ist der?
Die Alte.
Oder der Alte. Ja. Oder der Alte.
Ja, aber das, und ich will sagen, sie ist halt nie sowieso safe.
Naja, so. Wahrscheinlich nicht, ne?
Das darfst du
aber
ja
also, ich finde es halt total.
Das haben wir ja alle selber
in,
oft genug gemerkt.
Weil viele Sachen sind einfach über diese Gewohnheiten. Also, ich habe ich auch schon oft erzählt, meine Beziehung ist halt schon sehr, sehr lang. Mehrere Dekaden. und es verändert sich ja generell so sehr gemeinsame Lebensweg irgendwie von frisch verliebt sein in eine langwierige Beziehung. Dann kommen meinetwegen auch irgendwann die Kinder dazu oder vorher zieht man nochmal zusammen oder so.
Und Corona.
Also, oder, ja.
Dann kommt,
also,
kommt Homeoffice.
Halt, also, genau. Da, spätestens da lässt man sich gehen.
Genau.
Nee, also viele Sachen sind halt einfach so die, also ich weiß nicht, ob gehen lassen unbedingt mit so in den Alltag Einzug halten lassen, ob das Gleiche ist irgendwie so. Also wie soll ich sagen, wenn man halt mal irgendwie die Tür vergisst zuzumachen beim zur Toilette gehen oder so, keine Ahnung, oder bewusst seine Partnerin ins Gesicht pupst, ist natürlich schon nochmal ein Unterschied. Oder aber ob man sagt, so Mensch, wäschst du die Haare halt immer morgen, das hat nicht zwingend was damit zu tun, dass ich mich jetzt irgendwie gehen lasse in dem Sinn.
Nee.
Also, worauf ich hinaus will, weiß ich selber nicht. Nee, also viele Sachen sind halt so einfach, ja, man passt sich auch so ein bisschen an, sicherlich, ne?
Ohne man wird
zu sagen,
auch
ja, ist ja nur, weil ich weiß, sie ist safe. Ja, genau, ja. Das auch.
Merkt ja auch, also man, dass dieses Liebegefühl ist ja dann auch irgendwann so stark, dass du sagst, ist mir egal, ob der die Haare 3 Tage nicht gewaschen hat, ich lieb den halt jetzt. Ich finde den Tufte so. Aber am Tag 5, da mache ich vielleicht mal einen Spruch und frage, ob es da irgendwie einen Beweggrund gibt, warum das jetzt nicht mehr stattfindet mit den Haarwaschen. Aber ne, ist natürlich, man wird ja viel toleranter. Man will ja auch, dass der Partner auf der anderen Seite sich ja auch sagt, ey, ich will, dass die auch, wenn die den Omaschlüpper anhat, diesen Beigen, dann finde ich die trotzdem sexy. Oder so. Also das ist.
Letzte Woche war er noch weiß.
Ja. Also, ja, ich glaube schon, das ist ja auch nicht gehen lassen. Ich glaube, gehen lassen ist einfach faul werden und nicht mehr das tun, was man eigentlich gern gemacht hat und
sich nicht mehr Mühe geben für die Beziehung.
Ja, sich keine Mühe mehr gibt.
und dann auch alles als selbstverständlich hinnimmt, ja, dass man nicht mal mehr Danke sagt, wenn die halt einem da schön Kartoffeln mit Quark backt, erkocht oder so.
Das ist aber jetzt sehr spezifisch, Anja.
Du kannst sein, dass ich persönlich, nein, aber ich habe gestern zufällig zum ersten Mal seit den 90ern wieder Kartoffeln mit Quark gegessen.
Aha, und hat sich jemand bedankt?
Jetzt habe ich ganz alleine alles aufgegessen. Schön alleine vor dem Fernseher, im Schlafanzug habe ich hier gelegen, keiner hat es gesehen,
ungeduscht.
Keiner konnte sich beschweren, ungeduscht habe ich das. Ah. Also das genau, was wollte ich jetzt sagen? Also genau,
dass
man muss mit, trotzdem
dass
immer
mal mit Leinöl so eingerieben hast. Ne? Oh nein, das war jetzt aus meinem Kopf.
Seitdem habe ich ja auch so Fliegen in der Wohnung. Ich weiß auch nicht, ob das da einen Zusammenhang gibt.
Ja, also auch mal trotzdem aufmerksam bleiben. Ne? Auch wenn man selber so sich aber auch dann, ja.
Ich glaube auch,
man
dass
muss
das
dann kompensieren.
Es ist ja wie alles eigentlich, ne, jetzt kommt wieder das Klugscheißer-Modus, ist ja wie alles eigentlich eine Kommunikationssache. Ne? Also ich glaube, wenn man sich Mühe gibt, dass man immer miteinander ehrlich und fair über alles reden kann, dann kann man auch über die Symptome von, in Anführungsstrichen, sich gehen lassen miteinander reden, ne? Wie Anja sagt. Also du kannst dann halt nach dem 5. Tag ungewaschene Haare auch mal kurz fragen, woran es liegt, ohne dass es gleich irgendwie als Angriff gewertet wird. Ich glaube, das ist einfach. Also, dass du halt nicht aggressiv mit dem anderen, der anderen umgehst und nur, weil gerade irgendwas nicht so ist wie immer oder, keine Ahnung, nicht so ist wie gewohnt. Wenn Anja dann wieder in Pellkartoffeln und Quark vorm Fernseher liegt.
In.
Ja.
Ja, und außerdem, es ist ja auch, ich war jetzt natürlich da auch ein bisschen sehr harsch, Menschen verändern sich nun mal und gerade im Laufe einer langen Zeit und da wird man halt irgendwann, findet man Batman halt scheiße und dann will man das nicht mehr machen.
Genau, aber wenn man das entsprechend kommunizieren kann, dann kann man das ja auch, ist das ja auch okay.
Eben. Und das ist es nämlich, Kommunikation. Und dann kannst du, das ist ja das A und O, das haben wir ja alle auch schon gelesen und wissen wir ja Bescheid. Ich habe aber trotzdem gerade überlegt, ob wir uns einfach mal festlegen, ab wann man das machen kann. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich gesagt, ach so, nach 30 Jahren. Nach 30 Jahren Beziehung
das ist aber lang.
Da kannst du sagen, so, jetzt habe ich die
noch
Nummer
so lang
durchgespielt. Jetzt ist
30 Jahren ist, kann man sagen, jetzt ist egal, oder wie?
Na, vor allem, das kommt ja auch darauf an, in welchem Alter du bist, wenn du heiratest. Wenn du jetzt schon Mitte 20 bist oder jünger sogar vielleicht und sagst, Mensch, ich heirate diese Person und ich mache mit der ein bis mehrere Kinder und dann sind die ja irgendwann aus dem Haus und dann gibt's ja diese ganzen Phasen, wo man immer mal wieder anzweifelt, ob das ja alles noch richtig ist und so. Und aber spätestens, wenn du es bis dann geschafft hast, also wenn du wirklich 30 Jahre zusammengegangen bist, hast die Kinder alle raus, du hast das Häuschen, du hast alles irgendwie, du warst jetzt schon die halbe Welt bereist und hast mit diesem Partner all diese wunderbaren, schönen, vielleicht auch nicht immer wunderbaren, schönen Erfahrungen gemacht, dann kannst du dir, glaube ich, sagen, ganz ehrlich, die Gitti und ich, wir haben jetzt hier unser Häuschen und alles ist fein, den Kindern geht's gut, die läuft mir jetzt auch nicht mehr weg.
Wir pupsen uns jetzt auch.
Genau. Und das sagt die Gitti ja auch, die sagt sich ja auch, ja, ey, ganz ehrlich, der Mann, der war so, ja, viele Jahre waren wir hier zusammen und haben alles, da muss schon einiges passieren, dass ich sage, dem gehe ich jetzt, also da gehe ich jetzt. Also es muss eher so ein Betrug oder so ein Vertrauensmissbrauch sein, als dass er jetzt sich hat gehen lassen, dass man da geht. Also der Grund, dass man diese Beziehung dann oder die Ehe dann nach 30 Jahren wirklich beendet, muss schon hart sein. Und nicht so, oh ja, du bist jetzt mir irgendwie zu faul geworden.
Nach 30 Jahren hast du deinen Partner auch schon in allen Situationen und allen Lebenslagen und Formationen erlebt. Da gibt es kein gehen lassen mehr.
Da gibt es auch keine Geheimnisse mehr dann. Ne?
Ja.
Das heißt, Anja, 30 Jahre. Carsten, ab wann ist okay?
Halbes Jahr.
Okay, dann sag ich erstes Date. Ja. Wer sich nicht nach einer halben Stunde von mir anpupsen lässt, bringt eine Rechte. Kannst du gleich vergessen.
Es ist immer wieder schwierig, ne? Also gerade wir werden hier schon ganz schön gefordert, also auch als in unserem Expertentum, da auch wirklich eine gute Antwort zu finden.
Das fand ich jetzt eigentlich ganz gut. Also.
Aber ich glaube auch, dass wir sie umfangreich dargelegt haben.
Können, da jetzt viel können, draus machen können wir eigentlich kann. Wie alle unsere Antworten zusammenfassen mit, kommt drauf an.
Kommunikation.
Kommunikation ist alles und es kommt auf den Einzelfall an.
Genau, aber ich würde es nicht zu früh machen. Gerade als Mann, ne, würde ich nicht zu früh anfangen.
Aber als Frau ist okay, oder wie?
Nee, weil das jetzt ja eine spezielle Frage von männlicher Frauen sind ja glaube ich, die achten da länger drauf, dass sie eben sich nicht gehen lassen, weil sie ein bisschen mehr Angst haben davor, dass der wieder abhaut, dass deine Jüngere kommt.
Also ich habe mich bis jetzt, ich behaupte mal, ich habe mich bis jetzt noch gar nicht gehen lassen, will aber heute noch damit anfangen. Und also einfach mal gucken, was passiert, ja. Und falls ich mich das nächste Mal irgendwo aus einem Internetcafé melde.
Nee, ich habe ja hier die Couch für dich.
Das ist eigentlich die sinnvollste Überlegung, ja, dass du, der am nächsten dran ist, dass der das jetzt einfach mal macht. Ja.
Ich probiere es jetzt mal aus. Ja? Genau. Hätte ich Bartwuchs, cool. Ich würde mir einen wachsen lassen jetzt einfach. Aber...
Na, die Haare reichen ja vielleicht als erstes Experiment schon. Dass du einfach den Friseurtermin in 2 Wochen auch einfach nicht wahrnimmst. Ja, mal gucken, was passiert.
Genau. Momentan kann man es alles noch irgendwie auf Corona schieben, wenn ich den 2 Wochen ausfallen lasse und sage, du, mir doch egal, wie ich aussehe. Mal sehen, was passiert.
Ja. Rülpsen, ich halte euch auf dem Laufenden. Pupsen, aber mit Vorsatz auch, ohne Entschuldigung, Unterhemden, irgendwie auch, also genau, in Unterwäsche rumlaufen, die irgendwie auch.
Schön mit so Feinripp-Unterhemden und dann schön und mittags erstmal in die Zwiebel beißen.
Genau, und auch so die Hände, wenn du fettige Hände hast, dann wischst du die am Oberhemd ab.
Ja, schön, so, genau.
So ganz doll, so richtig. Und so an den Fingern so zutscheln, hier wie seine Finger ablecken und dann da so abwischen.
So, dass dein Feinripp-Unterhemd nach einer Woche so aussieht wie Anjas Unterhose. Also die Oma-Unterhose, die beige.
Genau.
Ich dachte, die jetzt aktuell.
Ja, Deo weglassen. Das ist ja eh umweltschädlich auch und Aluminium und so.
Ja. Na, ich mache jetzt nur noch dieses Hühnerspray alle.
Ich glaube, das könnte schon als erstes Strike gegen dich gewertet werden.
Ja, auch so in die Hose fassen, kratzen ganz doll und dann auch mit den Händen wieder irgendwo, so wie Yogi Löw.
Schnuppern. Aber,
geht noch.
Gut,
ist noch okay.
Jetzt konnte ich nicht so schnell mitschreiben, den letzten Punkt müssen.
Da kannst du nochmal nachhören. Wir nehmen das ja zum Glück auf hier alles.
Ja, vielleicht haben wir da.
Wenn du veröffentlicht hast den Podcast, das bin ich eh schon getrennt.
Liegt das dann an mir oder wie?
Ja. Weil du lässt dich auch manchmal ein bisschen gehen.
Ich lass mich gehen, das stimmt. Manchmal brauche ich tatsächlich einen Tag, um das Ding ins Internet zu schaufeln. Das ist schon echt nicht gut, das ist richtig.
Ach.
Schön. Oh, war mal eine schöne Frage.
Schöne Frage.
Gerne mehr davon.
An
kontakt@expertengespräch.
Ach, Anja, das ist lange her, ne?
.ru. Nee, das ist Mail at
Info. Zuschauerpost. Nee.
Zuschauerpost.
Webmaster at Zuschauerpost@expertengespräche.ru. Mit AE.
.vu.
DVU.
Nein. Ja, genau. Aber ansonsten gibt es auch ein Formular unter der Folge direkt hier drunter. Und da könnt ihr auch was reinschreiben.
Genau. Wir freuen uns.
Oder einfach auf unseren Anrufbeantworter sprechen.
Ach, Mensch, ihr seid so toll. Hast du die Nummer jetzt noch auswendig? Dann bin ich den Hut ab.
Ja, natürlich. Und zwar ist
natürlich habe ich auswendig. Klick. 030-555-71471.
Hast du jetzt fast deine private vorgelesen, aber da könnt ihr auch anrufen.
Ja, da geht auch keiner ran.
555-71471.
Genau. Das ist unser Anruf.
Warte mal, hier klingelt gerade das Telefon.
Hallo?
Hier ist Jochen.
Ja, klasse. Ich wollte mal sagen, was die Alte da erzählt.
Stimmt überhaupt nicht. Ich habe mich sehr über die Senfeier gefreut. Nee, was war das?
Kartoffeln mit Quark.
Genau.
Ja, schöne Bio-Kartoffeln waren das mit Bio-Quark.
Natürlich.
Bio. Nee, der Quark war nicht Bio. Ja.
Veganer Quark.
Ach du, nee, so schlimm nicht. War lecker. War lecker gewesen, war das.
So, ihr Lieben, ich habe noch was für euch.
Ach.
Ja. Warte mal, jetzt muss ich das bloß mal kurz. Ich spiele inzwischen mal hier kurz das Intro, dann wisst ihr auch schon, worum es sich handelt.
Oh, da muss ich jetzt aber gucken.
Wow, wir haben gar keinen Live-Zuschauer heute bei uns im Studio.
Krass, Mensch. Nee, darf man da noch mal eine... Geht das sehr lang oder muss man,
du müsstest mal kurz um die Ecke oder?
Ich habe sehr viel Kaffee getrunken.
Ja, dann
heute.
Schnell.
Na gut.
Ich unterhalte mich so lange mit Carsten.
Ach Gott. Ein Quiz, oder? Jetzt kommt ein Quiz.
Quiz, genau. Du hast ja, glaube ich, diesen großartigen Link bei uns in die Vorbereitung gehauen, ne? Mit Gwyneth Paltrow.
Vor Wochen
schon. Schon lange, lange her, genau. Aber ich glaube, der kam von dir.
Ja, natürlich,
Willst du kurz erklären, worum es sich da handelt?
Es geht darum, dass Gwyneth Paltrow, übrigens immer wieder ein schöner Name.
Gwyneth?
In ihrem eigenen, ja, was ist eigentlich so ein Online-Shop entstanden aus einer, ist eigentlich so ein Fernsehverkaufskanal oder immer ein Online-Shop gewesen?
So ähnlich. Also sie haben, also es geht um Goop von Gwyneth.
Goop, genau.
Goop ist ihre Firma, die quasi, genau wie du sagst, also es ist ein Magazin, also im Prinzip ein Blog, ja, also billiges Weblog, wo sie halt über furchtbar uninteressante Quacksalbereien und so ESO-Scheiß schreibt, unter anderem. Und dann hat sie noch einen angeschlossenen Shop, wo sie
genau.
dann
und der Shop ist eigentlich so eine Mischung aus Nanunana und Butlers oder so. Was ist denn jetzt gerade?
Ja, na, schon so ähnlich. Ja,
da genau, fehlt jetzt Anja ein bisschen, ne?
genau, so eigentlich Butlers gemischt mit so ätherischen Ölen und so Quacksalber-Scheiß.
Ja.
So, habt ihr alles gehört? Ich habe extra die Tür aufgelassen. Ich lasse mich ja schon lange gehen. Ich habe das Thema Beziehung ja bei mir sowieso abgeschlossen.
Nee, ich habe Carsten.
Ja, jetzt hat's auch noch
genau, bei mir klingt es auch gerade. Nee, aber ich habe Carsten in der Zwischenzeit ein bisschen angepupst.
Ja.
Ach so.
Nee, genau. Also, wir haben schon ein bisschen eingeleitet über Gwyneth Paltrow und Goop.
Es gibt ein Quiz, ja.
Genau. Und da hat Carsten ja den Artikel verlinkt über eine Kerze, die es in diesem Shop,
genau,
dem besagten, jetzt Goop-Shop neu gibt, quasi.
Und dass der Verkaufsschlager ist, jetzt geht doch mal einer an die Tür.
Kannst du ja inzwischen erzählen, ich gehe mal an die Tür inzwischen.
Das ist ja spannend, ja, hol mal ja. Her. Ja, der Verkaufsschlager.
Und, gibt's einen Verkaufsschlager in diesem Shop Goop, das ist eine Kerze, die nach Gwyneth Paltrow, also ihrer eigenen Vagina, riecht. Ich glaube, jetzt hat sie geklingelt bei Robert an der Tür, ich glaube, der hat die bestellt. der holt die gerade ab.
Kommt jetzt live in diese Sendung, kommt die Kerze.
Ja.
Ja, das mal. Ist ja sowieso, ich habe mich auch schon gefragt, wie die das wohl macht, also wie das, wie man das herstellt.
Ja, aber ich glaube, der Zauber ist auch relativ schnell zerstört, wenn man liest, dass diese Kerze nach, ach Gott, jetzt funktioniert der Link nicht.
Nach etwas, was man schon, also nach einem Aroma.
Ja, der riecht irgendwie nach Zimt und Vanille oder so. Robert, du warst gerade an der Tür und hast die Kerze abgeholt?
Ich habe meine Kerzenbestellung abgeholt, genau.
Als ob eine Vagina nach Zimt und was war das andere? Honig.
Ich muss mal gerade gucken.
Und Wacholder.
Ja.
Also, ich suche gerade parallel nach, was die Kerze wirklich riecht.
Genau.
Also sie hat einen witzigen, hinreißenden, sexy und wunderschönen, unerwarteten Duft. Sie besteht aus Geranie, Nelke, nee, das war Spaß, zitrischer Bergamotte und Zedernholz, die mit Damastrose und Ambrettesamen in Verbindung gebracht werden. Ja.
Wo steht also das? Ist das eine Rezension?
Das ist unter dem Artikel, den Carsten verlinkt hat.
Also ich habe es jetzt hier stehen,
das ist auf der
bei musikexpress.de. Wahrscheinlich wird es dann da auch nochmal erklärt sein. Ich weiß, Goop. Es gibt im Übrigen auch eine Netflix.
Darauf wollte ich gerade hinauskommen, genau.
Ach so.
Also ich wollte bloß, also nur zur Erklärung, ich habe ja, als du das dann verlinkt hast, habe ich gesehen, und wie Anja vorhin ja schon richtig hat, wir konsumieren ja Nachrichten immer nur in Überschriften.
Ja.
Habe ich gesehen, ja, okay, ja, Gwyneth Paltrow, bla. Und dann habe ich aber irgendwann nach unserer letzten Sendung mal da drauf geklickt, mir das angelesen und bin dann in ein unglaublich krasses Loch gefallen von, also nicht irgendwie das falsches Loch, aber
Entschuldigung. Hat es nach Zedernholz gerochen?
Weiß ich eigentlich nicht. und was dieses ganze Goop-Universum, nenne ich es mal, angeht. Also ich habe das ja so ein bisschen ignoriert und dann aber hat es mich echt extrem wütend gemacht, weil ich habe ja eins, was mich, was mich persönlich immer triggert, und das sind so Quacksalber und ESO-Scheiße. Also wenn halt Leute irgendwas verkaufen, was halt garantiert nicht hilft, und das dann mit so Begründungen, ja, aber der Katze meines Nachbarn hat's geholfen, so nach dem Motto, weißt du, so Akupunktur, Homöopathie,
ja,
traditionelle chinesische Medizin und so, all dieser Quatsch, der halt nur Geld kostet und nichts bringt oder halt nicht mehr als der Placebo-Effekt wirkt, ne? Also das ist ja immer, muss man immer dazu sagen. Und das ist halt so ein bisschen dieses Universum, an das sich Gwyneth Paltrow da mit Goop rangeschmissen hat. Also wie gesagt, ihr Magazin, also dieses Weblog, hat halt auch Artikel dabei, wo es um Kindererziehung geht, wo es um emotionalen Stress geht und so. Also alle Dinge, wo man sagt, ja, okay, darüber kann man mal schreiben. Und dann wird aber immer irgendwann dieser Dreh gefunden und dann kaufst du hier diesen Kristall. Und zwar von uns für viel Geld, weißt du so. Und der hilft dir dann dafür. Und das ist dann das, wo ich wütend werde, weil es halt einfach so, mit dem Namen von Gwyneth Paltrow hast du halt ein eingebautes Publikum. Also, und zwar nicht zu knapp. Und dann verkaufst du denen halt Unsinn. Und genau wie du sagst, da gibt's ja dann seit Januar diesen Jahres auf Netflix diese Serie The Goop Lab, die ich auch schon ein bisschen bei 2015 besprochen habe. Kann ich auch verlinken, gleich ein bisschen querpromoten.
Wie ist das, cool, eine Doku-Serie?
Ne, das ist eine sechsteilige Serie. Doku wäre weit, weit übertrieben. Also da geht es halt darum, dass Gwyneth mit ihren Freunden innerhalb von diesen 6 Folgen immer krassere Quacksalber und ESO-Scheiße ausprobiert. Also sprich, die fangen halt an, die erste Folge ist noch relativ harmlos, wo sie einfach nach Jamaika fahren und Drogen nehmen. Also man muss dazu sagen, Gwyneth Paltrow sieht man nur am Anfang und am Ende jeder Folge. Sie fährt also nicht nach Jamaika und nimmt Drogen, sondern das sind halt die anderen, die müssen das machen.
Schon langweilig. Ja.
Schon langweilig, genau. Und nehmen sie dann halt irgendwelche so Magic Mushrooms, also, und dann beschreiben sie halt, wie das war. So bewusstseinserweiternd, bla, ne? Also Drogen halt. Dann in der zweiten Folge treffen sie irgend so einen krassen Norweger, glaube ich, ist das, sich darüber auszeichnet, dass er halt in Eiswasser lange sitzen kann oder halt schwimmen kann. Also der halt ein gutes Kälteverarbeitungs die Haut ist dick oder so, keine Ahnung, irgendwie. Also der kann halt mit Kälte gut umgehen. Und dann springen sie halt auch alle in Eiswasser und gucken, was das mit ihnen macht und so. Und das fängt halt relativ so harmlos an und irgendwann in der 5. oder 6. Folge sind sie dann mit Geistheilern unterwegs und Medien und diese halt den Kontakt zu Toten aufnehmen. Also die ziehen dich so rein in diese Welt von Dingen, die man nicht wissenschaftlich erklären kann, angeblich, und machen immer so weiter, bis sie dann bei völligem ESO-Quatsch landen, ne? Also so Massagen, ohne dich anzufassen, dann halt, wie gesagt, jemand, der mit Geistern spricht, und dann halt auch so, was machen eigentlich Kristalle mit uns und so, wo dann halt so denkst, so, nichts. und so, ne? Also das ist diese Netflix-Serie, also auch ganz, ganz furchtbar. Und genauso ist auch diese Seite Goop, also dieser Shop und so. Und ich habe halt einfach, um das mal zu demonstrieren oder um mal zu sehen, worüber wir reden, habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Das heißt also, ich muss euch jetzt natürlich glauben, dass ihr gerade nicht die Goop-Seite aufhabt. Und wenn ihr sie auf euren Rechnern aufhabt, macht sie mal bitte zu. Weil nämlich, ich habe mal im Shop geguckt und habe, das sind 1, 2, 3, 4, also auch nicht so viel, 4 Runden, wo ich euch jeweils 2 Produkte sage. Eins gibt es in dem Shop und eins habe ich mir ausgedacht. Und ihr müsst sozusagen sagen, welches ist. Und am Ende sage ich euch dann, wer gewonnen hat.
Also nochmal, es gibt.
Also ihr kriegt jetzt pro Runde 2 Produkte, die ich euch dann sage und beschreibe, was die tun oder wofür die da sind. Davon ist auch, und ihr müsst jeweils sagen, welches das Falsche ist, also welches ich mir ausgedacht habe.
Okay.
Okay, Anja?
Ja.
Bereit? Und zwar, das erste Produkt nennt sich Yoga in a Cup. Das ist ein Getränkepulver, was man in Milch oder in Wasser rühren kann und was Pfefferminze und Lakritz beinhaltet, zusammen mit Zimt und soll entspannend wirken, also Stress- und Angstzustandsbefreiend. Das ist das Erste. Gibt's in der Box, kommt so in kleinen Paketen. Das Zweite heißt Oops, I Did It Again. Sind Tabletten, die gegen Hangover helfen sollen. Also wenn man zu viel getrunken hat, so Party gemacht hat, nimmt man davon welche und dann wird alles wieder schön, der Kopf wieder frei.
Das ist in dem Gwyneth Paltrow Shop? Nein, das ist in diesem Shop von diesem.
Eins davon ist in. Nein, das ist alles dieser Goop Shop von Gwyneth Paltrow.
Ah ja, okay.
Und eins davon ist echt, eins habe ich mir ausgedacht. Und ihr müsst jetzt entscheiden, welches habe ich mir ausgedacht.
Okay.
Ich sag, dass diese Hangover-Tabletten es wirklich gibt.
Das heißt, Yoga in der Cup, also habe ich mir
auch. Ich möchte, dass es die gibt.
Okay, ja.
Also es gibt auf jeden
Also es gibt auf jeden Fall sogar beim DM so eine Sachen, die dir, die gegen Kater sind. Die nimmst du noch am Abend vorher selber und bist am nächsten Morgen wie neugeboren und so. Also das Produkt an sich, sowas gibt es. Ich finde den Namen Oops, I Did It Again so komisch und weiß nicht, wie
das ist,
wie einfalls, wie kreativ die da in diesem Shop sind und deswegen glaube ich,
ja,
dass genau, dass es eher diese Yoga in a Cup ist, das, was es wirklich gibt.
Also
in dem Shop.
Also bei, du hast auch, Carsten, okay, hast auch gesagt, Yoga. Nee, du hast gesagt, Oops, I Did It Again gibt's, oder?
Ich ja, du, diese Tabletten. Ne?
Ja.
Okay. Ich hab da mal erzählt, die Geschichte, als ich in Warschau war, und dort eingeladen war, irgendwie von einer Firma für Fußbodenheizung, die uns abends dann in ein Restaurant geschleppt haben, wo es unwahrscheinlich viele Wodka-Arten gab, die
ja,
sie da irgendwie selber.
Ja.
Oder habe ich
es erzählt? Ja, hast du erzählt, genau. Da hättest du es brauchen
und,
können.
Und
ne?
dort im Hotelzimmer standen nämlich dann abends eine Art Energy Drinks aus der Dose,
okay,
die helfen sollten, dass man eben nicht den Kater am nächsten Morgen hat, weil da halt entsprechend viel Magnesium drin war oder so, ich weiß nicht. Ich habe es ja nicht getrunken und bin auf der Schokoladentafel eingeschlafen, die auf dem Kopfkissen dort so angeordnet werden, so als kleines Präsent, und habe mich am nächsten Morgen gewundert, warum meine weiße Bettwäsche komplett braun ist und mein Haar so verklebt. Gut, also ich will die Tabletten.
Okay, habe ich aufgeschrieben. Also ich mache am Ende, ne? Zweite Runde.
Okay.
Zweite Runde, wieder zwei Produkte. Das erste ist ein Rosenquarz-Metallstrohhalm. Das ist also ein Strohhalm, der unten, den man auseinanderschrauben kann und unten ein Rosenquarz, also ein Mineralblock sozusagen, reingeschraubt ist, wo dann das, was du mit diesem Strohhalm trinkst, durchfließt, was das Ganze dann energetisch auflädt und gut besser ist, als wenn du es ohne trinkst. Verstanden?
Was für ein Stein ist das?
Rosenquarz.
Mhm. Mhm.
Gibt es das auch noch mit anderen Steinen?
Nein.
Mhm.
Und das zweite ist ein Produkt, das nennt sich The Shift. Das ist quasi, das ist ein Metallröhrchen, wo auch wieder eine Mischung aus, ist ein Stahl, also rostfreier Stahl. Und da drin ist auch wieder eine Mischung aus aus Kristallen und Pülverchen, die zu deiner Verbesserung deines Geistes beitragen und durch das du atmen sollst. Also du nimmst sozusagen das Röhrchen in den Mund und atmest darüber Luft ein und dann beruhigst du dich, wirst konzentrierter, fokussierter etc.
Und in diesem Metall sind diese Sachen eingearbeitet?
Genau, also es sind im Prinzip beides ähnliche Produkte, es sind beides mal in Anführungsstrichen Strohhalme. Das eine ist, dass wirklich ein Rosenquarzklumpen an dem Ende ist, durch das du trinkst. Und das andere ist auch wieder ein Metallröhrchen, durch das du atmen sollst, wo Dinge drin sind, durch die du dann einatmest und die dich beruhigen.
Und wie heißt das erste nochmal?
Das heißt einfach Rosenquarz-Strohhalm. Rosenquarz-Kristallstrohhalm. Und das andere ist ein Produkt, das nennt sich The Shift.
Ich glaube, dass es The Shift in diesem Shop gibt.
Okay. Carsten?
Ich stelle es mir total unangenehm vor, durch diesen Strohhalm zu atmen. Ich nehme das erste.
Du nimmst den Kristallstrohhalm.
Ja.
Okay. Dann das vorletzte Grüppchen. Ist auch wieder ein Produkt mit Quarz, also einem Kristall. Und zwar ist es eine Trinkflasche, in dem eine 1-Liter Trinkflasche, wo ein Kristall eingearbeitet ist, was der dann quasi in dem Wasser, also du füllst Wasser rein und das Wasser umfließt dann diesen Kristall, der dort eingearbeitet ist, und energetisiert das Wasser und aktiviert es, und das wird dann besser, was? Als wenn du nur Wasser trinken würdest.
Ich bin raus. Was
das
ist
klingt.
Das denn?
Eine Trinkflasche.
Ist egal, auf jeden Fall ist es das.
Es gibt mit verschiedenen Kristallen, also nicht nur, da kannst du jeden Kristall reinschrauben, den du gerne hättest, also gibt es mit unterschiedlichen Dingen. Es ist eine Trinkflasche, und in der Trinkflasche ist ein Kristall. Und das Wasser, was du in die Trinkflasche reinführst, berührt also diesen Kristall, der da drin ist, und wird dadurch energetisiert.
Ja.
Okay. Und das zweite nennt sich Psychic Vampire Repellent. Das heißt also, es ist psychisches Vampirabwehrspray. Das ist eine Mischung aus Lavendel, Rosmarie und Wacholderbeeren. Und kommt in so einer kleinen Sprayflasche, sind auch wieder Kristalle drin, aber nur so kleine Dinge. Und damit kannst du dich selber einsprühen und gegen psychische Vampire dich verteidigen.
Was sind denn psychische Vampire?
Also erstmal egal.
Ich will, dass es das ist.
Es wäre so geil, ne? Weil ich glaube auch, es gibt ja diese blöden Kristalle für Wasser und dieses steinige Wasser selber steinigen und so. Das gibt's ja ganz viel schon seit Jahrhunderten, also seit vielen Jahren, dass das so viele Leute so machen. Ich glaube, das wäre zu. Ich bin auch bei Carsten. Ich finde das cool, wenn es das gäbe.
Aber ihr sollt ja rausfinden, was ich mir ausgedacht habe.
Achso, dann ist es ja, andere.
Nee.
Ich will die psychischen Vampire erklärt haben.
Ja, die Vampire, die gibt's. Das gibt es in dem Shop, gibt's dieses Spray für die Vampire.
Okay, gut. Ja, absurd, aber okay. Und das letzte sind zwei Bücher. Das eine ist, das nennt sich Science, The Secret Language of the Universe, also mit anderen Worten, also Zeichen, wie man das Universum interpretieren kann. Das ist geschrieben von einem psychischen Medium, das heißt also jemanden, der mit der Geistwelt Kontakt aufnehmen kann. Und in diesem Buch wird beschrieben, wie man die Zeichen, die das Universum einem sendet, deuten kann für den eigenen Vorteil, um natürlich gesünder zu werden und die Mysterien dieser Welt besser zu verstehen. Und das andere Buch heißt Surviving Death. Das ist geschrieben auch wieder von einer Schriftstellerin, die sich mit dem Okkulten befasst und ist eine Abhandlung darüber, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
Surviving Death.
Ist angeblich von einem Journalisten geschrieben und die ist Beweise für ein Afterlife, also für ein Leben nach dem Tod.
Das klingt beides total nach Gwyneth Paltrow, nachdem ich ein bisschen gelesen hatte irgendwie mal über diese Serie, dass sie sich da unter anderem auch, weiß nicht, komplett massieren lässt, ohne dass die Hände benutzt werden oder so, aus 2 Metern Entfernung, so, keine Ahnung. Ach Gott. Ich bin.
Was ist denn falsch mit der Frau? Sag mal ganz ehrlich.
Das ist eine gute Frage.
Oi, oi,
ich glaube, sie guckt auf ihren Kontostand und denkt, oh, der könnte mehr werden.
Ja.
Ich glaube, das ist das große Problem.
Gott. Ja, los, dann sage ich das andere Buch. Ja, ich sag das The Afterlife, Surviving Death, einfach weil es so ein geiler Titel ist. Das gibt es natürlich.
Okay. Hm? Und ja. Carsten?
Dann nehme ich das andere, falls wir jetzt hier irgendwie Gleichstand haben am Ende, was ich nicht möchte.
Ja. Aber
ich will ja nicht gewinnen.
Aber ich kann euch sagen, ihr habt Gleichstand.
Ah.
Weil es nämlich alle diese Produkte gibt.
Alter Schwede. Sagt
okay.
man das noch? Darf man nicht,
sagt
ne?
man noch,
ja. Ja,
ja. Eieiei. Ach, das glaube ich ja nicht. Und was kostet zum Beispiel das Vampir-Psychospray?
Das Vampir-Psychospray, kann ich dir sagen, kostet 27 Dollar für eine Flasche in der 3,4 Unzen. Jetzt müsst ihr mal wissen, wie viel das ist. 3,4 Unzen in Milliliter.
Oh Gott, das will.
Sind 100 Milliliter für 27 Dollar.
Oh Gott.
Aber sie erklären tatsächlich auch nicht, was ein Psychic Vampire ist. Deswegen, ich freue mich, dass euch das auch aufgefallen ist. Aber das muss man einfach wissen, wenn man da einkauft. Dann, das muss man schon, ne, da muss man schon ein bisschen woke sein und das wissen, was
das ist. Das ist fast noch schlimmer als Edelstein als irgendein Kristall über Astro TV zu verkaufen.
Das ist genau dasselbe.
Ja.
Also wir können ja mal kurz mal durchgehen. Also Yoga in a Cup, ne? Ihr erinnert euch, da ging es ja noch harmlos los. Das ist einfach so ein bisschen Getränkepulver. Ja. Kostet für 14 Pakete mit jeweils 3 Gramm pro Paket, also von diesem Pulver.
Also ein Getränk wahrscheinlich.
Genau,
ne?
jedes Tütchen ein 3 Getränk. Gramm. Mit, wie gesagt, Zimt, Muskatnuss, Pfefferminz und Lakritz. Daraus besteht dieses Pulver. Kostet das Päckchen, also die Box A 14 Pakete, 35 Dollar. Was 2,50 Dollar pro Getränk sozusagen, was ganz schön teuer ist, finde ich.
Ja.
Dann die Oops, I Did It Again Kapseln, auch die gibt es tatsächlich, kostet für 10 Pakete, in denen 4 Tabletten sind, ohne Anleitung, wie viele man nehmen muss. Das ist auch für die auch interessant. Also da steht nirgends auf der Packung oder auf der Webseite, so nach dem Motto hier, jedes dritte Bier eine Kapsel oder so. gegen, wie gesagt, Food-Koma und Party-Recovery, damit bewerben sie das, kosten also 40 Tabletten 45 Dollar. Das heißt also
und
mehr.
Und stehen da drin, was das für Ingredients sind, also wie die zusammengesetzt sind?
Warte, kann ich mal gucken. Ja, ist aber alles sehr Ich weiß nicht, was es ist. Doch hier, irgendwelche Pilze, Red Ginseng Root, Organic Red Citrus, also im Prinzip auch Sachen, die du irgendwo auf dem neben Labor als Abfall bekommst.
Oh Gott, ey.
Organic Mint. Aber wie gesagt, mehr als $1 pro Kapsel, was ich auch schon interessant finde. Dann dieser Strohhalm, ne? Wo Anja ja kurz nochmal erklärt bekommen musste, was das ist. Wie gesagt, ihr kennt ja, also weil wir vorhin auch Butlers gesagt haben, da gibt's ja tatsächlich, oder halt in jedem dieser Läden gibt's ja so Metallstrohhalme, ne? Kennt man ja. Und da ist dann tatsächlich einfach unten so ein Rosenquarzkristall reingeschraubt. Also mehr ist das auch nicht. Da ist ein Loch drin und dann fließt das Wasser dadurch, was man trinkt. Und der kostet $68. Ein Strohhalm.
Wie groß ist denn der blöde Stein?
Der Stein, keine Ahnung, aber der Strohhalm an sich ist 8 Inches, kann man auch wieder umrechnen, was das ist, und der Stein ist...
Ich finde es natürlich ganz praktisch, ne? Also wenn du so jemand bist, der an dieses gesteinigte Wasser glaubt, da gibt es ja also viele.
20 Zentimeter,
der Strohhalm. Dann hast du da diesen... Dann kannst du dir den Strohhalm mit seinem Steinchen, ja, hast ja immer eine Handtasche, und wenn du irgendwo in einem Café sitzt und hast dir da ein Wasser bestellt, dann kannst du es direkt darüber da mit diesem Zeug.
Aber dann kann man auch einfach für 5 Euro sich einen 17er Pack von diesen normalen Strohhalmen ohne Rosenkristall kaufen und einen davon mitnehmen.
Hat den ja auch, aber du siehst es ja, dass die Mineralien.
Ja, die Mineralien, genau. Ja.
Es gibt ja auch diese Strohhalme, die sind so mit so kleinen Vanille- oder Schokoperlen gefüllt, und in dem Moment, wo du dann Milch trinkst damit,
ja,
das ist Schoko und Schokomilch, finde ich.
Aber das funktioniert
zum Beispiel
doch
viel
nie,
effizienter.
Das stimmt.
Die sind stark, ja. Die sind cool, diese Strohhalme. Oder wisst ihr noch, früher gab es immer so Strohhalme mit so Brausepulver drin, was man auch so schniefen konnte, wenn man total bescheuert war. Und dann ganz schön niesen
Brausepulver.
Musste. Wo man wieder dabei mit dem sich gehen lassen sind, ne? Ja. Wenn du den Punkt erreicht hast, dass du Brausepulver
du, man experimentiert viel rum im Mund.
So, und dann kommen wir zum Highlight, was ich fand, nämlich The Shift, wie gesagt, diese kleine Metallröhre, durch die man atmen soll, wo nicht genau drinsteht, deswegen habe ich auch vorhin so ein bisschen rumgedruckst, was da eigentlich drin ist. Also ich kann ja mal kurz vorlesen. Designed with ancient wisdom and modern science in mind, the Komuso Shift is a simple, tech-free mindfulness tool that we find extraordinarily soothing. When you feel a little worked up, just take a deep breath in, bring the mouthpiece to your lips and exhale gently through the narrow tube. Your exhale naturally elongates and by the 5th or 6th round of breath, your mind settles down too. Das heißt also, es ist wirklich einfach nur ein Metallstift, durch den man atmen soll.
Ich kann mir vorstellen, dass das beim Rauchen abgewöhnen hilft.
Ja, aber damit wird es ja nicht beworben. Wenn es das wäre, würde ich auch sagen, ja, okay, interessant. So, und jetzt die Frage an euch, wäre euch sowas wert? Was würdet ihr dafür bezahlen?
Ich würde gar nichts dafür bezahlen, aber ich glaube,
wäre ich auch dabei?
Das 30 Dollar.
Das ist aber schon eine Diskrepanz, ne? Anja, 30 Dollar, Carsten, $100. Er kostet tatsächlich $105.
Oh, meine.
Mit einem Materialwert von wahrscheinlich eher in dem Bereich, was Anja gesagt hat.
Aber er hilft ja mal, das ist ja klar.
Auf jeden Fall, ja. Ganz.
Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
Natürlich nicht, es ist ja auch Quacksalberei, natürlich ergibt das keinen Sinn. So, dann die Wasserflasche mit dem Kristall drin. Wie gesagt, man kann sich zwischen verschiedenen Kristallen entscheiden, ne? Also auch hier gibt's was mit Rosenquarz, Smoky Quarz, was dasselbe ist, nur in etwas dunkler, ein Amethyst, und ein Clear Quartz Crystal, was wahrscheinlich einfach nur so eine Salzablagerung ist. 1 Liter Flasche für $80. Und die Flasche sieht immer wirklich schön aus. Ja, dann wie gesagt, das Vampir-Spray kostet $27. Hatten wir schon.
Das finde ich aber eigentlich ganz
günstig.
Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich wirklich diesen Hühnerduft bei mir auf der Liste hatte. Ich glaube, Dirk hätte mir sogar auch noch Vampirspray
von Gwyneth
geschenkt.
Genau.
Aber gut.
Und dann Anjas Favorite, Surviving Death, das Buch, gibt es gerade extrem billig im Final Sale für $8. Kostete aber normal vorher $27. Also mit den Büchern sind sie ein bisschen normaler, als was die Preise
angeht. Ja, da müssen sie wahrscheinlich auch eine Buchpreisbindung irgendwie sich
ja
irgendwie nicht halten. Ach so, naja, gut.
Und das andere mit den Science des Universums, geschrieben von einem Psychic Medium, $26. Also auch vertretbarer Preis für ein Buch.
Aber Hardcover.
Das Surviving Death ist Hardcover, das andere ist ein Taschenbuch.
Mm.
Ich kann auch die ISBNs auf unsere Liste setzen. Ja, bitte. Kann man sich das mal bestellen. Aber das ist, also, wie gesagt, normaler Preis für ein Buch, aber der Inhalt ist natürlich absoluter Bullshit. Also kann ich schon von der Zusammenfassung sagen.
Tja, du.
Ja,
deswegen freuen wir uns ja auf deine Buchvorstellung.
Ich glaube, da könnte man...
Inge und Binge am Rhein.
Inge und Binge, genau. Giese und Roselmann.
Ach so.
Wenn das jetzt der Verlag
hört. Sind die lesbisch?
Nee, das sind Geschwister. Das sind eineiige Zwillinge. Also können das schließt natürlich nicht aus, dass sie lesbisch sind, aber... das ist dann wieder eine andere Pornhub-Kategorie.
Da freuen wir uns drauf beim nächsten
ich fand,
Mal.
Aber ich fand wirklich Gwyneth Paltrow immer total lieb und nett, aber irgendwie ist es jetzt ein bisschen komisch
in
meiner Vorstellung.
Und ich habe das auch schon, wie gesagt, wir haben ja bei 2015 schon über die Serie geredet und ich habe da schon gesagt, ich weiß immer nicht, was ich schlimmer fände, wenn die da wirklich an so einen Unsinn glaubt und das halt vertreibt, weil sie denkt, dass das auch anderen gut tut, oder was heißt auch, dass das anderen gut tut, oder wenn sie sogar so zynisch ist und weiß, dass es alles Unsinn ist und das halt verkauft, weil sie irgendwie leichtgläubige Menschen abzocken will.
Also ich muss sagen, ich habe gar keine Meinung zu Gwyneth Paltrow. Das Einzige, was ich über sie weiß, ist, dass sie, glaube ich, mal einen Oscar gewonnen hat. Ich weiß nicht mal für welchen Film, weil sie da so geweint hat. Das habe ich irgendwie so, hat sich so eingeprägt, hat sie die Haare sehr eng am Kopf in diesem Bild. Und dass sie mit dem Coldplay-Sänger zusammen ist und mit dem ein Kind hat, das Apple heißt. Oh Gott, dann ist es vielleicht durch die Trennungsschmerzen.
Aber meinst du, da ist sie dann ein bisschen anders geworden?
Nee, ich weiß nur, dass es dann das erste Mal, dass es eine viel, viel beachtete Diskussion gab, dass sie ihr Kind Apple nennt. Ich weiß nicht mal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, kannst du dir vorstellen? Ja. Naja, Apple, was ist denn das, ein Junge oder ein Mädchen? Was assoziiert man da?
Ich will ein Mädchen.
Ja, ne? Eher Mädchen als Junge auf jeden Fall.
Die kleine Apfel.
Ja.
Und das war schon so, wo man so überlegt, ach, ist ja interessant, was sich so Leute da so überlegen, wie sie ihre Kinder nennen. Also,
ist übrigens eine Tochter.
Ja. Dann denkt man sich halt aus, das ist doch blöd fürs Kind, aber die machen das offensichtlich da in England oder in den USA so. Aber ich habe sonst überhaupt keine Ahnung, was ist denn ihre berühmteste Rolle? Ich weiß nicht, die ist doch Schauspielerin.
Na, die hat doch in Iron Man mitgespielt. Ich weiß nicht, ob das ihre berühmteste Rolle ist, aber
zumindest
wird das ihre mainstreamigste Rolle gewesen sein. Also
Iron Man, aber dafür hat die doch keinen Oscar gekriegt.
Nein, aber da hat sie wahrscheinlich am meisten mit ihren, also am meisten Verbreitung gefunden, dass die Leute wussten, wer sie ist. Übrigens hat sie noch einen Sohn, also die Tochter heißt tatsächlich Apple und ratet mal, wie der Sohn heißt. Auch mit Chris Martin zusammen. Ist auch ein sehr unprätentiöser Name, also das ist wirklich nicht anmaßend oder sonst irgendwas.
Steve.
Jochen, nein. Moses.
Ach Mensch. Ob es da eigentlich auch Konflikte zwischen den Geschwistern dann gibt, dass der kleine Moses heißen darf und sie Apple?
Keine Ahnung.
Ah ja, der Moses also, gut. Ja gut, und vor allem von Chris Martin denkt man ja, dass der irgendwie so ein Smart Guy ist. So, der hat irgendwie jetzt ein bisschen verstanden auch und gute Songs zu schreiben, gute Alben gemacht mit seiner
Band. Er sich wahrscheinlich auch von ihr trennt.
Aber er war ja offensichtlich auch ziemlich lange mit ihr zusammen.
Ja, zumindest hat es für zwei Kinder gereicht, ja. Weißt du, da können wir wieder Carsten fragen, wie lange man da zusammen sein muss. Das
da kommt drauf an, wie schnell man sich gehen lässt.
Naja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat er sich gehen lassen. Ne? Und sie hatte.
Ist auf jeden Fall seine Schuld, bin ich auch sehr davon überzeugt. Ich glaube nicht, dass Gwyneth Paltrow auch nur irgendwie die Fähigkeit hat, sich gehen zu lassen. Das gibt es, glaube ich, in ihrer Welt nicht.
Sie legt ja sehr viel Wert darauf, dass man sich nicht gehen lässt.
Ja, ja.
Also,
deswegen
so wie
verkauft
sie. Also, ich sie ihn wahrnehme. Ja. Naja, gut, die wird auch schon wieder jemand Neues.
Ach. Stimmt.
Ja.
Also ich könnte es mit der, glaube ich, nicht aushalten, nachdem, was ich jetzt über sie gelernt habe. Nachdem von einem Link ausgehend, den Carsten so mir nichts, dir nichts in unsere Shownotes, nicht in die Sendungsvorbereitung gepastet hat, bin ich in ein Universum gefallen, wo ich jetzt ein komplett neues Bild von Gwyneth Paltrow hatte, wo sie mir vorher komplett egal war und ich sie jetzt wirklich unangenehm finde. Und, um nicht zu sagen, unsympathisch.
Also den Oscar hat sie jedenfalls für Shakespeare in Love bekommen.
Ach, stimmt, den habe ich sogar gesehen, den Film. Ach Gottchen, ja. Stimmt, da hat man noch kurz gedacht, Mensch, oh, das ist eine klasse Frau, Mensch, die kann es noch weit bringen, die macht noch richtig geil, wird die noch.
Hat sie ja auch. Dann. Also ist ja nicht so, dass sie keine Karriere gemacht hätte.
Ja.
Ja, aber schauspielerisch ist ja da nichts hängen geblieben. Nix. Also Iron Man, entschuldige mal.
Ja, dafür wird
sie hat auch in Austin Powers mitgespielt.
Ja, richtig.
Oh, stimmt. Das war auch, das war toll. Austin Powers fand ich super.
Aber über Iron Man reden.
Aber da hat auch Beyoncé mitgespielt.
Beyoncé.
So, ich gehe jedenfalls, relativ unzufrieden aus dieser Sendung, weil ich habe weder verloren noch gewonnen. Und ich kann mit Unentschieden immer so ganz schlecht umgehen.
Da arbeiten wir dran. Wir haben ja jetzt noch ein paar Wochen haben wir ja noch, wo wir an uns allen arbeiten können.
Aber schön, sehr schön. Also eine überraschende Auflösung auch von dem Quiz und insgesamt wunderbar.
Ja, ist ja.
Ja, gibt einen Daumen nach oben.
Yes, könnt ihr noch
gerne wieder
ein Like dalassen.
Genau. 4 Sterne.
Ja, ihr Lieben, habt ihr noch? Also ich meine, wir sind ja jetzt auch schon wieder, ne? Das reicht ja auch schon fast wieder.
Das ist
ja Abendbrotzeit jetzt auch.
Ist Abendbrotzeit?
Ja.
Stimmt, das ist schon 7. Ich muss mir noch auf meinen zweiten Podcast heute vorbereiten.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja direkt rüberschalten lassen.
Wollen wir einfach sagen, wir machen jetzt hier ab 19 Uhr, machen wir jetzt Textilvergehen.
Ja, okay. Ja. Was keiner weiß, eigentlich bin ich ja Sebastian und Anja genau. Ist Steffi, das hat noch keiner gemerkt.
Nee, ja, können wir jetzt hier live auflösen auch.
Ja.
Ey, Steffi war in Radio 1 im Interview, kann es sein?
Ja.
Das war cool, habe ich gehört.
Also öfter mal, weil sie hatte da auch einen Podcast.
Ja, stimmt, aber ich habe das jetzt erst so richtig gecheckt, wie da die Synapsen zusammen, ich bin ja manchmal ein bisschen blöd, das habe ich jetzt erst gecheckt, dass sie da im Radio drin war und dass es dieselbe Frau ist, die auch im Podcast drin ist.
Ja.
Und dass sie da,
Tausendsasser,
das hat,
diese Steffi.
Das hat bei mir ein bisschen gedauert, ich will nur hier an der Stelle schöne Grüße sagen und ein bisschen sagen, das ist ein toller Podcast auch, aber ich…
Ich höre nicht.
Ja.
Toller Podcast, aber ich habe keine Zeit.
Ich höre den viel zu selten, also wirklich ganz selten. Aber Grüße gehen raus an Steffi. So.
Gut, an alle Steffis dieser Welt.
Nein,
überhaupt.
An die Steffi von Textilvergehen.
Ja.
Vom Radio 1.
Okay, aber das Textilvergehen ist ja nicht von Radio 1.
Nein,
aber bald.
Manno, aber es ist die Steffi vom Radio.
Genau, so werde ich sie auch immer jetzt ansprechen. Sag mal, bist du nicht die Steffi vom Radio?
Sag mal, ist mir jetzt zu blöd hier.
Jetzt ist es dir zu blöd. Dann. Du redest seit 2,5 Stunden mit uns und jetzt ist es dir zu blöd.
Nee, jetzt habe ich echt keine Lust mehr hier.
Ne, dann hören wir auf. Mann, lassen wir die Scheiße jetzt.
Ja.
Ach, okay, tschüss.
Nein, mach's gut. Wir sprechen uns in gefühlt
Fest.
2 Wochen wieder.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Da freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Du bist so komisch anzusehen. Denkst du vielleicht, das find ich schön, wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir nur auf die Nerven gehst? Ich trinke schon die halbe Nacht und hab mir dadurch Mut gemacht, um dir heute endlich zu gestehen, ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Mit deiner schlampigen Figur gehst du mir gegen die Natur. Mir fällt bei dir nichts anderes ein, als Tag und Nacht nur brav zu sein. Seit Wochen lebe ich neben dir und fühle gar nicht neben mir. Nur dein Geschwätz so leer und dumm, ich habe Angst, das bringt mich um. Ja, früher warst du lieb und schön, du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Du bildest dir doch wohl nicht ein, du könntest reizvoll für mich sein, mit deinen unbedeckten Knien, wenn deine Strümpfe Wasser ziehen. Du läufst im Morgenrock herum, ziehst dich zum Essen nicht mal um, dein Haar, da baumeln kreuz und quer, die Lockenwickler hin und her und schiefe Hacken obendrein. Wie fiel ich nur auf sowas rein? Vor meinen Freunden gibst du an, und stellst mich hin als Hampelmann. Das bringt mich nachts sogar in Traum, im tiefen Schlaf noch auf den Baum. Ich hab gedacht, du hast mich lieb, als ich für immer bei dir blieb. Wenn du nur still wärst, das wäre schön. Du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Bei Tag und Nacht denk ich daran, ob das nicht anders werden kann. Du bist doch schließlich meine Frau, doch werd ich nicht mehr aus dir schlau. Zeig mir doch, dass du mich noch liebst, wenn du dir etwas Mühe gibst, mit einem kleinen Lächeln nur. Und tu auch was für die Figur, dann hätt ich wieder neuen Mut und alles würde wieder gut. Sei doch ein bisschen nett zu mir, damit ich dich nicht ganz verliere. Denk an die schöne Zeit zurück, die Liebe auf den ersten Blick, wie ich am Abend zu dir kam und dich in meine Arme nahm. An meinem Herzen, das wäre schön, da lass dich gehen, da lass dich gehen.